Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Geht gleich los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Sag mal, Jochen, ich mache mir ja manchmal Sorgen um dich. Ne? Du bist ja ein bisschen, kannst ja ruhig zugeben, bist ja schon ein zerstreuter Typ so manchmal. Ne? Wie machst du das eigentlich so mit Versicherungen und so? Hast du da einen Überblick? Weißt du überhaupt noch, wo und was du dich versichert hast?
Ohne Scheiß, ich wusste es lange Zeit nicht, aber ich habe jetzt eine gute App gefunden, und zwar die Clark-App, mit der ich wirklich aufgeräumt habe, und ich werde das noch verfeinern in diesem Jahr. Versicherung ist echt ein großes Thema, nicht nur was die Kosten angeht, dass man auch mal unterschiedliche Versicherungen vergleichen kann. Ey, wer leistet eigentlich mehr und wer ist dabei auch noch günstiger? Auch das bietet die Clark-App, die habe ich mir runtergeladen, und jetzt bin ich wirklich dabei, das ganze Papierdesaster, was ich die Jahre hatte, einfach mal komplett zu entfernen. Also Clark bringt Ordnung im Moment in mein früheres Versicherungschaos. Ganz einfach kann man alle Versicherungen, die man so hat, und ich habe echt eine Menge, das fängt ja beim Hausrat an, bei der Haftpflicht, bei der Autoversicherung, Vespa-Versicherung und.
Ja, bei deinem Lebenswandel besser ist es.
Ja, genau, ich brauche viel Versicherung, bei mir passiert auch viel. Und alle habe ich jetzt sozusagen in meinem Smartphone, die kann ich managen, die kann ich mir angucken, ich kann die Tarife checken, ich kann genau gucken, was in welchem Fall überhaupt passiert, was überhaupt versichert ist. Das ist super, ich brauche kein Papierchaos mehr. Man kann das ganz einfach überprüfen. Das ist übersichtlich, ist digital, und was ich ganz gut finde, man kriegt auch noch zusätzlich hilfreiche Tipps. Ja, wenn man zum Beispiel eine Versicherungssituation sich zum Beispiel ändert, ja, zum Beispiel du kaufst ein Haus oder du hast einen Hund jetzt zum Beispiel. Welche Versicherung bietet mir eine tolle Hundeversicherung an? All das kann man im Prinzip da online und digital erfahren mit der Clark-App. Das ist richtig, richtig, richtig gut.
Und vor allen Dingen ist es kostenlos, ja, und unabhängig von einzelnen Anbietern. Das heißt, die haben keine Agenda, sondern die sagen euch einfach wirklich, welche die momentan günstigste Versicherung ist oder wann sich ein Tarifwechsel eben lohnt. Und das Gute ist, man trägt da in diese App seine Versicherung ein, und dank unserer Partnerschaft könnt ihr da noch richtig Kohle mitmachen. Denn wenn ihr euch auf der Clark-Seite clark.de für Deutschland oder goclark.at registriert und den Gutscheincode NAME, also NAME, eingebt, dann bekommt ihr einen 15 Euro Amazon-Gutschein pro eingetragene Versicherung. Genau. Könnt ihr auch bei der App machen, da funktioniert das dann auch.
Also nicht, ihr müsst da keine Versicherung abschließen, nochmal ganz wichtig.
Ihr tragt die Versicherung, die ihr habt, tragt ihr dort ein.
Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mit uns kommt ihr da, bekommt ihr einen Amazon-Gutschein. Was ich noch wirklich wichtig finde zu erwähnen, es gibt auch Versicherungsexperten dort, die man per Telefon, E-Mail oder per Chat anrufen oder erreichen kann, so muss es heißen. Und das Ganze ohne Wartezeit. Also schaut sie euch an, die Clark-App, unsere Empfehlung für heute.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Zu 80% fake, nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Well, hello, ladies and gentlemen. Welcome to the podcast without a real name. My name is Etienne Gardet.
Etienne, lass das.
Why? We have an international audience.
That is schlimm and sounds horrible. So lass bitte das sein.
Why? Das heißt nicht, dass du gerade wie Shakespeare reden musst. So lasse es sein, das Sprechen auf Englisch. Wir haben vielleicht eine internationale Audience. Habt ihr mal überlegt, dass dieser überragende Humor, den wir Woche für Woche hier abliefern, dass wir den nicht auf die deutsche Sprache limitieren sollten?
Das habe ich mir tatsächlich überlegt.
Ernsthaft?
Ja.
Okay, von mir war es nur ein Witz, aber wie kommst du wirklich zu dieser Annahme? Ja.
Wir machen den Podcast demnächst als Spin-off-Podcast auf Englisch, wobei wir Menschen benutzen werden, die unser Skript, also wir lassen dann ein Skript erzeugen von unserer Folge, und dann nehmen wir uns berühmte englischsprachige Sprecher, die das Ganze dann auf Englisch vertonen. Ich bin Liam Neeson.
Okay.
Ja, was denn?
Wieso von allen berühmten Menschen Liam Neeson?
Keine Ahnung, der fiel mir nur gerade spontan ein. Ich mag Liam Neesons Stimme.
Der hat eine gute Stimme. Genau. Man müsste beim Podcast tatsächlich dann nach einer guten Stimme gehen. Ich würde, glaube ich, Morgan Freeman nehmen.
Oh, den mag ich. Den habe ich mal getroffen in Paris. Ne? Habe ich schon gesagt. Ne?
Stell dir vor,
wer die Stimme von Morgan Freeman im Original kennt und dann Eddies Stimme als Vergleich.
Ey. Oh, aber wie geil wäre denn bitte ein Podcast mit Morgan Freeman und Liam Neeson? Die würden zwei Sätze sagen dann, und alle würden einschlafen. SpongeBob.
What? Wie spricht denn SpongeBob? Mach mal.
Ich habe keine Ahnung, wie SpongeBob spricht,
ehrlich gesagt. Obwohl man die Stimme so gut kennt, kann ich die auch nicht.
Keiner traut sich.
Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wie SpongeBob spricht. Ich schaue das. Hab das noch nie geschaut, glaube ich.
So ein bisschen hysterisch, glaube ich. Aber du hast Morgan Freeman schon mal getroffen, hast du gesagt?
Ja, auch, ja, in Paris. Das hat er schon mal erzählt im Podcast.
Zweimal. Das wäre jetzt das dritte Mal, dass er die Geschichte
erzählt. Ja, aber ich finde, die kann man immer wieder erzählen.
Hast du ihm nicht noch deine Geschichte erzählt, wie du tauchen gegangen bist oder so?
Genau, und dann guckte er mich an, warum ich jetzt mit ihm über Tauchen spreche. Ey, keine Ahnung, das war alles so komisch für ihn und für mich.
Für dich, ja.
Aber das war schon geil zu sehen, ja, dass die ganze Produktionsfirma beziehungsweise der Verleih ein ganzes Hotel oder zumindest eine ganze Etage in Paris in so einem Nobelhotel gemietet hat, um die europäischen hochrangigen Journalisten, damals waren wir ja NBC Europe und sehr wichtig, einquartiert haben. Ja, das heißt, du konntest dann eine Nacht pennen in so einer riesen, mega geilen Suite mitten in Paris, nur für zwei Interviews. Das war schon absurd irgendwie.
Wer ist die berühmteste Person, die ihr mal gesehen habt? Also ich meine jetzt eigentlich zählt nicht, wenn es über berufliche Wege ist, sondern weiß ich nicht, ihr seid irgendwo lang geschlendert, da ist eine
Persönlichkeit langgelaufen. Einmal habe ich David Coulthard, als er noch Formel 1, fährt er noch? Nee, ne? Als er noch Formel 1 Rennfahrer bei Mercedes war, habe ich ihn auf Mallorca in einem Restaurant getroffen und in dem gleichen Restaurant habe ich ein paar Monate vorher, der ist der Hotspot übrigens für Promis, Heike Makatsch mit wie heißt denn nochmal der James Bond Heini?
Daniel Craig.
Mit Daniel Craig, genau. Die beiden haben wir da auch zusammen gesehen. Saßen sie noch, aber das war ewig, ich glaube, das ist schon
15 Jahre her. Was meint ihr, wie oft Daniel Craig angesprochen wird mit
bist du nicht Eddie?
Weiß ich nicht. Ja, mit 007 oder wollen sie einen Martini oder sowas? Geschüttelt, nicht gerührt, nehme ich an. Irgendwie so ein Spruch. Bestimmt ständig, oder? Ja. Jedes Mal, wenn der in eine Bar geht und irgendwo was trinkt, macht ein Barkeeper oder ein Kellner diesen Joke, oder?
Ich denke ja.
Für den Rest seines Lebens.
Das ist ja noch eine coole Rolle. Wie muss das denn für Leute sein, die so ein bisschen so One-Hit-Wonder waren und auf irgendwas angesprochen werden, was eher so total nervig oder unangenehm ist?
Ja, so Lou Bega. Hey Lou Bega, wollen Sie nicht den Mambo Nummer 6 mal probieren?
Ich meinte jetzt noch nicht mal zwingend bei Musik oder so, sondern also auch Schauspieler, die halt für irgendeine Rolle bekannt sind, vielleicht irgendeine Catchphrase oder so. Und dann am besten noch irgendwas, was denen vielleicht, was denen unangenehm ist.
Wer könnte das sein?
Also ein Beispiel wäre vielleicht Alec Guinness und seine Star-Wars-Rolle, die er irgendwie gehasst hat. Wobei ich jetzt spontan keine Catchphrase von Alec Guinness aus Star Wars kenne. Aber sowas in der Art halt. Irgendeine Rolle, die der Schauspieler nicht mal besonders mag, für die er aber mega bekannt geworden ist. Und kein anderer kennt ihn für das, wofür man ihn eigentlich kennt.
Oder kannst du dich noch erinnern an die Synchronstimme von Bruce Willis?
Ja, musste ich auch gerade dran
denken. Lehmann, ne? Wie heißt er nochmal? Manfred Lehmann, der ja auch bei Giga war und wirklich nicht so richtig Bock hat. Ich habe ihn auch mal mit einer anderen Produktion mit ihm gearbeitet. Er war auch so ein bisschen so schwierig. Und der hat erstmal direkt im ersten Talk gesagt, ey, frag mich bitte nicht, mach mal Yippie-Yo Schweinebacke. Ich glaube, das ist nämlich so, was der jedes Mal im Interview machen. Ey, mach doch mal Yippie-Yo Schweinebacke, du bist ja nicht so groß.
Yippie-Yay, nicht Hi-Yo. Mensch schon.
Yippie-Yay?
Ja, im Deutschen. Und das ist im Deutschen, im Englischen sagt er Yippie-Kai-Yay. Okay. Ja, ich habe mal auf einer, das war auf dem Geburtstag von dir, Jochen. Hast du mal Geburtstag irgendwo am Wasser gefeiert oder so? Dein 40. oder sowas?
Ja, genau.
In so einer, wo war denn das?
Das war in Hamburg irgendwo. Das war an der Elbe, da gab es naja, wie heißt das
denn? Eine Art Hausboot oder sowas.
Oppenbullen heißt das. Nee, nee, ist kein Hausboot, das ist eine Kneipe praktisch auf dem Ponton. Ponton ist so ein Ding, da liegen Schiffe normalerweise an. Das ist geil, man steht da an der Elbe und kann so den großen Containerschiffen zugucken, die dann so Richtung Hafen fahren.
Und da erinnere, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war doch die Synchronstimme oder die zweite Synchronstimme von Michael Douglas. Ja. Erinnerst du dich daran?
Die zweite Synchronstimme.
Das war die zweite, aber komischerweise war die mit sofort in meinem Kopf, als ich den habe irgendwie sprechen, und der war lattenstramm, ich weiß nicht, der war da irgendwie einfach so saufen, der war ja nicht
den auf deinem Geburtstag. Den kannte ich gar nicht.
Aber du hattest, das war doch eine geschlossene Gesellschaft, oder? In dem
ja, Laden. Aber der war plötzlich da und ich habe alle gefragt, kennt ihr den, wo kommt der her? Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Und dann hat er wirklich diese Michael Douglas Stimme, ja, ich bin Michael Douglas, ne? Also, und der war auch so ein bisschen schleimiger, älterer Herr, sag ich mal, so Ü50.
Nee, der war gar nicht so alt.
Ja, ja, der war
vom Gleichen.
Der war schon, ja, ja, auf jeden Fall, der sah schon so ein bisschen aus, als ob er mit seiner Stimme regelmäßig auf Brautschau geht irgendwie.
Aber ist das nicht scheiße, dann zu sagen, ich bin die zweite Stimme? Dann würde ich auch sagen, ich bin die Synchronstimme und dann spare ich mir doch das zweite, dann bin ich richtig cool, oder?
Ja, und dann fragt man ja, haben sie auch in, weiß ich nicht was, gesprochen? Und dann sagt er, nee, da war der andere.
Haben sie nicht gesprochen? Nee, da war auch der andere.
Till Schweiger klingt aber.
Nee, da war auch der andere. Haben sie überhaupt mal gesprochen? Nee, ich bin ja die zweite Stimme und ich komme zum Einsatz, wenn der andere tot ist. Ja, das, obwohl ich...
Es gibt so einen Typ, ihr kennt ja bestimmt die deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy, ne?
Nee.
So, und den gibt's ja nicht mehr, der ist gestorben, der Mann, der die deutsche Synchronstimme, die legendäre deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy gesprochen hat in den ganzen 80s-Filmen und so. Und es gibt einen Typen, der kann den sozusagen 1:1 nachmachen. Also der kann die deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy quasi 1:1 nachmachen. Es gibt so Videos, kann man sich auf YouTube angucken, da hat er so sein Portfolio hochgeladen. Und es klingt einfach, als wäre es 1:1 die gleiche Stimme wie Eddie Murphy in den 80er, 90er Jahren, wie wir es kennen. Und jetzt gab es, glaube ich, eine Petition, weil es kommt ja der Prinz aus Zamunda 2, kommt im März, glaube ich, auf Amazon, Amazon Prime. Und da gab es eine Petition von ganz vielen Tausenden von Fans, die diese Stimme da halt entdeckt haben, dass die auf diese Stimme zurückgreifen bei der Synchronisation.
Mhm. Ich finde die so schlimm, diese Stimme. Ja, es gibt viele deutsche Synchronstimmen, die ich richtig schlimm finde. Sobald man mal angefangen hat, Sachen im Original zu gucken, dann ist es eh schon schlimm genug, überhaupt eine andere Stimme als die Originalstimme zu hören. Und dann kommt halt noch dazu, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, dass die deutsche Synchronisation von amerikanischen Inhalten allgemein fürchterlich ist, weil die nicht mehr wie Menschen sprechen, sondern Sprache imitieren. Es klingt halt so unglaublich unnatürlich. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das so eine extrem künstliche, übertriebene Stimme ist, macht mich das rasend. Jochen, du weißt genau, was ich meine.
Aber es
wenn
gibt
du einen Film hörst, ohne dass du den Film siehst, und du hörst die deutsche Sprache in dem Film, dann weißt du sofort, ob es ein deutscher Film ist oder ein amerikanischer, weil sie im Amerikanischen in der Synchronisation nicht mehr wie Menschen sprechen. Die sprechen nicht mehr, wie ein Mensch spricht, sondern die imitieren irgendwo so ein amerikanisches Deutsch. Umgekehrt hörst du sofort, das ist ein deutscher Film, weil die klingen halt noch normal. Die klingen halt so, wie deutschsprachige Menschen sprechen würden. Was? Was hast du jetzt?
Ich wusste, dass ihr schon klar seid, Mann. Ich wusste es vom ersten Moment an, als ihr durch diese beschissene Tür gekommen seid. Ihr seid hier wegen dieser beschissenen Stimmgeschichte, weil ich nicht so klingen soll wie in den 80er Jahren, sondern dieser andere Typ soll es machen, Mann. Aber da mache ich nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf, Mann.
Das sind doch von Warner Brothers, Mann.
Warner Brothers, oder? Und warum kenne ich die Seite von diesem Typen von Paramount Pictures? Ich habe ihn schon etliche Male gesehen, weil das ist ein totaler Lacker. Ich kenne seine Seite, ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich werde diesen Film nicht machen, wenn ihr mich auf den Arm nehmt.
Was hast du für ein Problem? Willst du es mir ins Gesicht sagen? Wenn wir doch sagen, wir sind von Warner Brothers. Das ist Thomas. Was ist das eigentlich für ein Clown?
Was hast du da, Mann?
Hey, hör auf, ich
das ist geil, oder? Das ist der Typ. Der hört sich doch genauso an wie der in den 80er Jahren. Christopher.
Ich habe die Stimme so lange nicht mehr gehört, aber es klingt so ähnlich auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sind, was ähnlich schlimm ist, sind Akzente, die von jemandem gesprochen sind, der diesen Akzent nicht hat. Wie gerade dieser miese, nachgemachte russische Akzent.
Ich weiß nicht, was du meinst,
Georg. Warum, wenn man es nicht kann, dann einfach lassen, dann einfach akzentfrei sprechen.
Was aber meinst du da mit Akzent? Ich genau spreche sowas. Nun mal so, wie ich spreche.
Aber wenn ich nur Akzente hatte, dann kannst du mir Akzent. Und das Geile ist ja, das hört sich auch wirklich so an, als würde er das da durchsprechen. Und das ist, glaube ich, für den Sprecher auch total anstrengend. Auf diesem Tempo zu sprechen, Hammer. Ich finde das ja super, diesen.
Das würde mich interessieren, was so die, was sind die anstrengendste, also die am wenigsten durchhaltbare Art und Weise ist, irgendwas zu synchronisieren.
Oder ob das so schnell schnell sprechen
auch, und so. Nee, aber auch zum Teil, dass wenn die Stimme dann halt so gepresst ist, um so krächzend zu klingen, ob man dann am Abend nach Hause kommt und irgendwie erstmal 10 Gläser Wasser trinken muss, damit man irgendwie wieder halbwegs normal reden kann oder so. Oder diese Kino-Vorschau-Synchronstimmen, nicht synchron, diese Sprecherstimmen, die so unglaublich tief und mit so mega viel Druck sind, wo ich mich immer frage, wie schwer ist es so zu sprechen und das durchzuhalten? Oder kommt das für die Leute so total natürlich und die sprechen halt, auch wenn sie ihre Milch bestellen, so diesen Sommer und sowas in der Art halt. Ich könnte das zumindest, glaube ich, nicht.
Ich habe mal
mehr als ein paar Minuten.
Es gibt einen ganz guten Film, da geht es um den Trailersprecher. In a World heißt der. Ja,
genau, genau.
In a World where death. Keine Ahnung. Jedenfalls kann man sich den mal angucken. Ist ganz lustig. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es was mich abfuckt, ist diese Werbungen von irgendwelchen. Ich sag mal zum Beispiel, es gibt die Fernsehwerbung von einem großen Möbelkaufhaus und das wird dann immer so pseudo-schwedisch gesprochen. Mhm. Kommt zu uns ins Haus und holt euch einen neuen Stuhl. So irgendwie.
Aber der ist doch Schwede. Der ist doch, glaube ich, sogar Schwede, der Sprecher.
Oder? Ja, aber was soll das denn? Es ist ja, also, warum? Warum wird denn ein Schwede genommen, der diesen Spot spricht? Das macht in meinen Augen keinen Sinn, damit wir wissen, dass das Möbelhaus aus Schweden kommt.
Vielleicht, weil sie glauben, dass das sympathisch klingt. Es gibt ja allgemein Dialekte und Akzente, die halt als angenehm empfunden werden. Und welche, die als mega unangenehm empfunden werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Vergleich gesehen habe von einer Sprecherin, die eine Vorlesung gehalten hat im Amerikanischen und das einmal mit einem amerikanischen Akzent, also da haben sie auch gesagt, welche Region. Ein amerikanischer Akzent, der allgemein unter Amerikanern als relativ unbeliebt gilt. Und dann bei einer anderen Versuchsgruppe von jeweils 100 Leuten das Ganze mit so einem britischen Akzent gesprochen hat. Und dann wurden die Zuhörer darauf, die durften dann eben bewerten, wie sie den Inhalt fanden und so weiter und so fort. Und die inhaltlich identische Rede hat halt besser performt mit dem britischen Akzent, weil der halt als gebildet klingt und so weiter und so fort. Das fand ich halt auch mega interessant, dass etwas, was komplett identisch ist inhaltlich, massiv unterschiedlich beurteilt wird, nur auf Basis von einem Dialekt, den der Sprecher hat.
Ja. Ich frage mich halt, wenn das Argument, dass es eine sympathischere Stimme ist, dann könnte ja aber jede Werbung von einem Schweden gesprochen werden einfach.
Ja gut, also natürlich, glaube ich, je nach Zusammenhang, ob das jetzt für dein Produkt irgendeinen Sinn ergibt.
Na, ich glaube, so, ne? die Stimme verbindet ja schon was mit IKEA und die gehört da ja auch zu. Der macht das hier, ich habe es mal aufgeschlagen, seit 1999, heißt Jonas Bergmann, ist Schauspieler und tatsächlich ist er Schwede. Genau, wohnt in Stockholm, ist von Beruf Schauspieler. Seit 1999, das heißt, die verknüpfen halt die Stimme mit ihrem Möbelhaus. Und das
glaubt der mir davor noch einfällt, war das Nescafé oder so, diese Espresso-Werbung mit diesem Ich habe gar kein Auto, dieser Italiener.
Nee, du meinst, das so schön hat geprickelt in meinen Bauch.
Oh, nein, das ist ja französisch. Das ist ja eine Frau gewesen mit diesem französischen
Namen. Ich rede
von einem Kerl. Ja, irgendein Bier, irgendwie keine Ahnung mehr.
Ja, was Renault meinst du oder was war das?
Nee, was ich meine, gar kein Auto. Ein Kerl, der für irgendeine Kaffee, ich weiß nicht, irgendwas im Zusammenhang Nescafé, mit Kaffee, ob das Nescafé oder Kaffeemaschinen waren. Und ich glaube, der war Italiener, der auch, glaube ich, gar kein Deutsch gesprochen hat. Der hat da immer so einen Text bekommen,
Herr Angelo, den er
dann halt vorlesen sollte. Angelo, genau. Der fiel mir jetzt so als erster ein. Das müsste so 80er, späte 80er oder so gewesen sein. Der war wohl super beliebt. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, der Militermann war auch beliebt. Also kennt ihr noch den Militermann?
Ja, ich habe gerade überlegt. Das war kein Dialektgedings, ne? Oder Akzenttyp, ne? Das war einfach nur
Wellenbringend,
glaube ich.
Richtige deutsche Kartoffel war das. Sein Sohn ist Nico Santos, falls ihr den kennt.
Das ist sein Sohn?
Von Egon Wellenbrink? Ist von Egon Wellenbrink. Der Sohn ist Nico Santos, Popsänger aus Deutschland. Ein relativ bekannter sogar. Mhm. Und ist lustig, dass der Sohn vom Militermann ist. Also, Ich meine, ich kenne den Mittelmann tatsächlich besser als Nico Santos, muss ich
jetzt
sagen.
Jetzt mal ohne Scheiße, jetzt mal eine Frage an euch. Wenn ihr so eine, wenn ihr so ein Jobangebot bekommen würdet, wo ihr möglicherweise die Chance habt, für 20 Jahre irgendwie der Kopf für irgendein Unternehmen zu sein. Ihr trinkt Kaffee oder keine Ahnung, ihr verkauft Möbel oder esst Gemüse. Würdet ihr das machen?
Klar.
Hä? Okay. Was ist denn das für eine Frage?
Für 20 Jahre lang einen Job, der gut bezahlt wird?
Naja, du hast jetzt nicht einen 20-Jahres-Vertrag, aber das könnte sich die Chance ergeben, dass, oder würdet ihr eure Fresse dafür hinhalten? Für Kaffee oder irgendwie sowas?
Hast du gesehen, für was ich meine Fresse schon alles hingehalten habe, Jochen?
Gegenfrage, Jochen. Also warum nicht?
Naja, das muss man, dann wird man, weil man weiß, dann wird sich sein komplettes Privatleben umstellen. Man wird komplett auf diesen Kaffeemann oder Militärmann.
Moment, du setzt ja voraus, dass es berühmt, also dass du berühmt und erfolgreich bist. Dass es also quasi einschlägt wie eine Granate.
Natürlich.
Und du richtig viel Geld verdienst.
Ja.
Also du fragst andersrum, wärt ihr bereit, berühmt zu werden, und berühmt und reich zu werden, ist deine Frage.
Als Militärmann zum Beispiel, jetzt nicht als Schauspieler, das finde ich noch ein Unterschied.
Es gibt doch viel Schlimmeres.
Ja, klar, ja, gibt es doch viel Schlimmeres.
Aber ich aber was ist denn überlegen? Besser? Du bist der Melittermann oder du gehst durchs Leben als Egon Wellenbrink? Also, da ist doch ein Upgrade, der Melittermann zu werden. Tut mir leid.
Stell dir doch mal die folgende Situation vor: Du spielst in irgendeinem Krimi, in irgendeinem Schweigen der Lämmer, bist du der Typ, der den Kinderschänder spielt. Und die einzige, und sonst, das ist dein größter Erfolg. Mhm. Du bist allen nur bekannt. Ach, ich kenne dich doch aus dem Kino, du bist, oh. Du bist doch der, noch lieber der Kaffeemann.
Das ist ja übrigens der Grund, warum viele Rollen wahrscheinlich auch abgelehnt werden.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel hier, wie heißt der, Kevin Bacon hat man einen Pädophilen gespielt in einem Film. Und hier Mads Mikkelsen hat in diesem einen Film, übrigens sehr guter Film, Die Jagd, Hunten heißt er, ihm unterstellt wird, auch eine Schülerin von sich irgendwie sich da vergangen zu haben und das ganze Dorf gegen sich aufbringt und so. Und das sind natürlich Rollen, wo erst recht, wenn du es gut machst, das ist ja eh, aber so bei Bösewichten, wenn es jetzt nicht, weiß ich nicht, Darth Vader oder, gut, schlechtes Beispiel, der trägt eine Maske, aber ihr wisst, was ich meine, wenn du so einen Psychopathen so gut spielst, Hannibal Lecter zum Beispiel, das musst du erstmal wieder abschütteln, dass du nicht ein Psychopath bist.
Wobei der ja nicht so schlimm ist. Also ich meine, ja, der ist von dem, was er macht in dem Film, ist ja schlimm, aber der ist ja so einer, der als cool rüberkommt und so weiter und so fort, dem man ein bisschen auch, als er dann irgendwie entkommt, so ein bisschen quasi die Daumen mit.
Anti-Held so, ja.
Ja, der ist halt nicht dasselbe wie halt irgendwie der schmierige Aushilfslehrer, der sich an den Schülerinnen vergeht oder so. Ne? Jemand, den man einfach nur unsympathisch findet. Und ich weiß, wie ist das denn mit diesem Joffrey aus Game of Thrones gewesen? Der hat doch auch unter anderem deshalb seine Schauspielkarriere pausiert, glaube ich, ne? Weil er überall so krass als negativ wahrgenommen wurde.
Ja, also da war irgendwas. Ich weiß nicht, ob es das war, aber es war.
Vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendeinem anderen, der wegen seiner Rolle so oft negativ angesprochen
Dings war,
wurde.
Dass du, ich glaube, du meinst Anakin, hier der kleine Junge aus Episode 1, der wurde auch mega gehasst. Der wurde auch mega gehasst.
Ja, aber der wurde gehasst, weil der Charakter war ja ein positiver. Aber,
aber er war halt scheiße.
Aber man mochte halt den neuen Film nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, was ich meine, es wäre, wenn das in die Richtung geht, dass du einen Charakter spielst, der einfach als, wo der Charakter von vorne bis hinten so ein Widerling ist und du das dann noch überzeugend tust.
Ja, das ist eine No-Win-Situation. Je besser du spielst, desto weniger mögen dich die Menschen.
Was mir in einer ähnlichen Art und Weise einfällt, das wäre fast eine gute Quizfrage mal gewesen, ist ein Typ, der bei Aktenzeichen XY als Schauspieler einen Verbrecher gespielt hat und wo dann Zuschauer angerufen haben, als sie ihn irgendwo am Bahnhof oder so gesehen haben und ihm die Polizei auf den Hals gehetzt, weil sie jetzt geglaubt haben, den Verbrecher gefunden zu haben. Und in Wahrheit war es ja nur der Schauspieler.
Das ist bestimmt mehrmals passiert, oder?
Bestimmt ist das mehrfach passiert. Da gibt's noch einen anderen Fall einen sehr bekannten Fall, insofern von Rudi Zerne, den kennt ihr noch, den ehemaliger Eiskunstläufer und dann ZDF-Sportreportagen-Moderator. Der mit Christian Klar verwechselt wurde. Am Flughafen in Düsseldorf. Christian Klar, RAF-Terrorist der ersten Generation. Stell dir das mal vor. Du wirst irgendwo angehalten und denkst dir erstmal, die wollen jetzt bestimmt ein Autogramm haben, die haben mich erkannt. Und dann ist es jemand, der dich für einen RAF-Terroristen hält. Aber in dem Fall war es ja nur eine Verwechslung. Mhm. Also dann lieber, in allen Fällen, glaube ich, lieber der Kaffee. Aber wie ätzend muss das denn sein? Als Schauspieler bist du ja in vielen Fällen jemand, der nicht viel Geld verdient und der sehr unregelmäßig beschäftigt wird.
Aber
und dann, dann hockst du halt da, wartest auf einen Anruf von deinem Agenten nach Monaten, hast schon keine Ahnung, wie du deine Miete bezahlen sollst. Dann sagt er, ich habe hier einen Job für dich. Kriegst du 10.000 für. Da hast du für die nächsten 2, 3, 4, 5 Monate zumindest mal die Miete und alles bezahlt. Du spielst den pädophilen Aushilfslehrer in einer Krimiserie, die von 14 Millionen Leuten geschaut wird oder so. Was machst du denn dann? Sagst du, ja, geil, finde ich als Riesenherausforderung, oder denkst du dir, scheiße, ich habe Angst, dass ich dann von allen irgendwie für diesen Typen gehalten werde, den ich spiele?
Ja gut, du könntest theoretisch eine Karriere drauf aufbauen, so Typecast zu werden. Ja,
nur es den Bösewicht
so,
zu spielen.
Ja, dass du immer den ekligen, schäbigen Kinderschänder-Psychopathen spielst oder so. Ist dann zwar auch nicht geil, aber
wenigstens ist das nicht noch schlimmer, wenn du deine ganze Karriere auf diesem
aber so Werbung kannst du dann verknicken, ne, als der Schauspieler mit dem.
Ja, Buch, das kann natürlich, genau. Ja,
natürlich.
Kann natürlich sein, dass du dir das damit völlig verbaust.
Ja, sie kennen ihn als Kindermörder und als Ronald McDonald.
Ich habe mal hier die berufliche Laufbahn von Egon Wellenbrink mir auf den Schirm gerufen. Der war früher DJ, hatte einen Plattenladen in München und hat Musik für Rudi Carrells Tagesschau komponiert und war, und jetzt kommt's, haltet euch fest, mit Roy Black 4 Jahre lang auf Tournee.
In Wolfsburg. Als was?
Naja, wahrscheinlich hat der Musik gemacht. Der ist Produzent, Texter, Musiker, Komponist, Schauspieler, Moderator, Fernsehregisseur und so weiter. Wurde in Wolfsburg geboren, 1945. Ja, wann ist das Dschungelcamp von dem gewesen?
Vielleicht hört er uns ja zu.
War der im Dschungelcamp?
Nein, weiß ich nicht. Es war ein Spaß.
Das könnte sein, dass der im Dschungelcamp war.
Der war aber Wettermann bei einem Regionalfernsehsender. Und dann ist er als Litermann entdeckt worden von 89 bis 9, also 10 Jahre war er Litermann. Das ist schon
Hatte der nicht, der hatte keinen Skandal oder so, ne? Da war nichts. Da war.
Steht jetzt hier nicht, aber keine Ahnung.
Wirklich nicht.
Egal.
Also ist er einfach nur irgendwann ersetzt worden oder was?
Ja.
Aber es gibt doch keinen Melitta-Mann mehr oder Melitta-Frau, oder? Wird doch anders jetzt gemacht. Melitta-Werbung, oder? Ich habe
keine Ahnung.
Ja, gibt es nicht mehr.
So. Was gibt es überhaupt noch an Persönlichkeiten?
Es gab noch Clementinchen hier, die Weiße Riese?
Es gab noch Herrn Kaiser.
Was war das
noch? Hamburg-Mannheimer Versicherung, genau. Dann gab es doch noch Clementine, hast du gesagt. Gab es nicht noch eine im Haushalt, die immer geputzt
hat? Stimmt, gab es etliche, die...
Wie lange hat Gottschalk eigentlich die Haribos gemacht? 30 Jahre oder so, oder? Das ist ja genau das.
Auch ganz schön lang.
Ne? Ja, gut, der war ja schon vorher bekannt.
Jetzt macht's Bulli Herbig. Ja, ja, aber war trotzdem das Gesicht von Haribo im Prinzip über 30 Jahre, glaube ich, oder noch länger. Was auch nicht schlecht ist. Was meinst du, was der für Asche gemacht hat mit so einem Haribo?
Der war ja auch, glaube ich, wenn er nicht der bekannteste Deutsche, zumindest phasenweise.
Meint ihr, der ist immer noch der bekannteste Deutsche?
Glaub nicht.
Wer ist es jetzt?
Ich überlege aber gerade, wer könnte es denn sonst noch sein? Gibt es überhaupt noch welche, die so Bekanntheitsgrade erreichen, wie das bei Gottschalk der Fall war? Oder ich glaube, Boris Becker, der war auch ganz weit vorne.
Was mit Merkel?
Die ist als Nummer 1, denke ich.
Vermutlich mittlerweile am ehesten so jemand wie Merkel. Oder weil denn jemand wie Gottschalk
Schumacher.
Hat
ja seine
Bekanntheit.
Schumacher.
Jetzt noch?
Nee, nicht mehr.
Bestimmt.
Nee.
Glaubst du echt? Jetzt
glaub
noch?
Glaub ich auch nicht. Glaub auch nicht, dass der so bekannt war wie Gottschalk oder so, weil Formel 1 ist schon spitz.
Also zu seinen Spitzenzeiten hat er bestimmt den Bekanntheitsgrad nahe an Gottschalk gehabt. Genau wie Boris Becker. Boris Becker war ja auch nur im Prinzip dafür bekannt, dass er Tennis gespielt hat. Und da war Tennis anfangs ja auch gar nicht so extrem beliebt. Also erst durch ihn und Steffi Graf so beliebt geworden, weil die so erfolgreich waren. Und ich glaube aber heute, wo sich die Unterhaltungsformen so krass mischen und es so viel mehr gibt, ist es viel, viel schwieriger. Denn als Gottschalk bekannt geworden ist, gab es 2 öffentlich-rechtliche Sender und irgendwie dann später noch die Privaten, die dazugekommen sind. Da gab es ja nicht so mega viel Konkurrenz.
Ja, klar.
Aber heute gibt es ja alles mögliche andere. Das heißt, so diese 70-80% Bekanntheitsgrad, die er vermutlich gehabt haben wird, wenn nicht sogar mehr in Deutschland, die wirst du, glaube ich, gar nicht mehr so leicht erreichen.
Überleg mal, wie unlustig es gewesen sein muss, dass du überlegt hast, also dass sie Wolfgang Lippert als Nachfolger von Thomas Gottschalk eingestellt haben. Überleg mal, wie wenig Alternativen die offensichtlich zur Wahl hatten. Wobei man kann auch sagen, 30 Jahre später hat es Lanz gemacht. Und da hatten sie Alternativen. Aber hier, wenn man googelt.
Die wollten Kerkeling haben, der es abgelehnt hat. Und Kerkeling hätte ich klasse gefunden.
Bekanntester Deutscher googelt, kriegst du eine Liste. Auf Platz 1, was glaubt ihr, wer da ist?
Helene Fischer.
Merkel.
Also es geht nach Verlinkung.
Ist das
die Liste? Die Liste heißt die berühmtesten deutschen Männer und es fängt direkt falsch an. Es ist nämlich Adolf Hitler auf Platz 1. Mhm. Der ist ja nicht mal Deutscher. Das ist ja schon mal falsch. Ja,
okay, also so auf, historisch.
Okay, ja. Auf Platz 2 ist Benedikt der 16. Mhm. Auf 3 ist Goethe. Und auf 4 ist Wilhelm der 2. Was ist denn das für eine komische Liste? Es geht nach Verlinkungen. Ah, jetzt hier. Hier haben wir jetzt die berühmtesten deutschen Frauen ist auf Platz 1. Angela Merkel vor Katharina der 2. und Marlene Dietrich.
Mhm. Interessante Kombo.
Ich möchte aber
das
mal.
Das ist ja keine aktuelle Liste.
Sie wird insofern aktuell sein, dass wenn es nach Anzahl der Verlinkungen geht, so jemand wie Hitler bei den Männern halt immer dabei sein wird. Ja. Also sehr wahrscheinlich zumindest über einen langen Zeitraum dabei sein wird. Aber was wir ja gesucht haben, war ja eher so aus Medien bekannte Prominente.
Hm. Naja.
Ich habe ja hier, mache ich mir immer Notizen, wenn ich glaube, ich habe Fragen oder lustige Ideen für Podcast-Geschichten, damit mir das nicht aus dem Hirn rutscht. Ne?
Ist gut.
Ich möchte mal vorlesen, ihr könnt euch was davon aussuchen und hoffe, ich lese mal vor. Die Reifenabdruck-App habe ich mir hier notiert. Dann,
interessant, ja.
Das möchte ich gerne mal haben. Wie geht ein Duell? Alfons Schubeck Sexkalender. Das habe ich mir notiert. Welches Thema möchtet ihr mit mir besprechen?
Ich finde die alle drei interessant.
Okay, dann erklärt mir mal bitte. Ich habe letztens einen Film geguckt, wo zwei Typen sich duelliert haben. Ja, die gehen mit diesen Knarren Rücken an Rücken.
Ja.
Ganz ehrlich, was ist der Sinn dieses Duells? Wie geht das und welche Regeln gibt's da? Kann mir das einer erklären? Weil
also nach einem Zeitpunkt, der vorher festgelegt wird, dreht man sich um. Du hast einen Schuss im Revolver und dann wird geschossen. Und damit wird der Disput geklärt, denn wer trifft, hat recht.
Okay, nach einem Zeitpunkt oder nach einer Anzahl der Schritte?
Das ist ja in dem Fall, glaube ich, gleich, weil die Schritte ja also synchron passieren.
Ja, aber was ist denn... Also wenn es jetzt um Leben und Tod geht.
Du kannst ja nicht sagen, wir machen das nach 10 Schritten und einer rennt schnell vor, dreht sich um und schießt, während der andere bei Schritt 2 ist. Das geht ja nicht. Das Problem an der Sache ist, wenn da einer cheatet, ist halt trotzdem auch irgendwie relativ blöd.
So, ich meine, hat halt einen sehr, sehr hohen Erwartungswert. Ne? Also was und da habe ich einer sagt, du kriegst jetzt 3 Wochen Duellsperre.
Also das Duell, was ich gesehen habe, da gingen sie also Rücken an Rücken, Pistole in der rechten oder linken Hand gerade nach oben gestreckt und dann geht's los. Mhm. 1, 2, 3 und dann drehten sie sich beide um, aber nicht irgendwie wie im Western schnell umdrehen, damit man schnell den anderen erschießt mit dem Revolver, sondern sie haben dann noch die Hand ausgestreckt, sich angeguckt, noch gewartet und dann geschossen. Also und da habe ich mich gefragt, ist denn das Schwierige bei diesem Duell, am Ende den anderen zu treffen mit diesen alten Waffen. So, das war irgendwie...
Also ich glaube, es ist nicht so einfach. Es hängt natürlich dann auch von der Distanz ab, die dann gegangen sind. Aber ich glaube, das ist halt sowas... Also das kennt man ja auch so aus studentischen Verbindungen, wo auch noch irgendwie gekämpft wird, also mit Degen oder so gekämpft wird. Ich glaube, da geht es halt so um die Ehre. Das ist so ein ehrenhaftes Ding ist. Wenn ihr den Film kennt, hier, wie heißt der Film... Gangs of New York mit Leonardo DiCaprio von Scorsese. Mhm. Da gibt's ja auch so, wo die sozusagen so aufeinandertreffen, dann kurz diskutieren, dann sich kurz abschlachten und dann wieder alle ihres Weges gehen, so irgendwie völlig sinnlos. Einfach, wir haben jetzt beide ungefähr 200 unserer liebgewonnenen Menschen verloren und derjenige, der 220 verloren hat, der darf nicht mehr mitsprechen. Das war halt so früher, Jochen.
Ja, aber ganz ehrlich, da bin ich ja froh, dass ich heute lebe. Ehrlich, also.
Aber du musst ja niemanden zum Duell fordern und wenn du gefordert wirst, musst du es ja nicht annehmen, ne?
Nee, kann ich dann ablehnen? Okay.
Ich meine, das ist ja so eine Ehrenfrage. Vermutlich bist du dann halt der Clown oder so, wenn du es ablehnst.
Dann bin ich doch gerne der Clown, aber noch am Leben.
Ja, ich denke das auch, aber es gibt ja vermutlich welche, die sich denken, um Gottes Willen, bevor die Leute irgendwie sagen, haha, der war der da das Duell abgelehnt, bin ich lieber das, als dass ich irgendwie erschossen werde.
Okay, ich lese mal kurz vor. Ideologischer Hintergrund. Als Zweck des Duells galt es, für eine wirkliche oder vermeintliche Beleidigung Genugtuung zu erhalten. bzw. zu geben. Dabei ging es nicht darum, wer in dem Zweikampf siegte, sondern ausschließlich darum, dass beide Duellanten durch die bloße Bereitschaft, sich um ihrer Mannesehre willen zum Kampf stellen und dafür Verletzung oder Tod zu riskieren, ihre persönliche Ehrenhaftigkeit unter Beweis stellten bzw. wiederherstellten. Unabhängig von seinem Ausgang hatte das Duell zur Folge, dass die Beleidigung als gesühnt galt und die beiden Beteiligten in ihren Augen und im Urteil der Gesellschaft wieder als Ehrenmänner angesehen wurden.
Das heißt, wenn beide überleben und beide geschossen haben, dann können die sich wieder vertragen und alles ist wieder gut und die haben sie Ehren wieder zurück. Verstehe genau. Ich richtig, ne?
Du sagst zu mir Arschloch, ich sag, aha, werf dir den Federhandschuh ins Gesicht oder schlag ihn ins Gesicht, dann duellieren wir uns, ich schieß dir dein Bein ab, du schießt mir in den Kopf, ich überlebe, beide cool, alles wieder so, wie es sein sollte. Was ist das für eine Zeit gewesen?
Beides Ehrenmänner.
So ein Scheiß. Also ehrlich.
Aber ich meine, es gibt ja heute noch Leute, die sich kloppen wegen einer Meinungsverschiedenheit. So retardiert sind ja heute noch Menschen. Ihr geht vor die Tür.
Es gibt ja auch noch Ehrenmorde, das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, aber das ist ja wieder was
ja,
anderes.
Ja, ja, aber ja nicht, hat auch was mit Ehre zu tun.
Ja, ja. Ja, aber Leute, die bereit sind, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, weil irgendjemand ja einen Krumm nimmt, dass er gesagt hat, keine Ahnung, was dein Auto ist, hässlich, so bekloppt sind heutzutage ja noch Leute.
Im Prinzip, ja, ist das Duell, ne? Also, es ist nicht so weit weg.
Nur mit weniger tödlichen Waffen meistens.
Ja, und ein bisschen formeller einfach. So, oh, sie haben mich Arschloch genannt. Nun, das wird zu einem Duell führen. Smurzelbow. Keine Ahnung, das wollte ein englischer Name sein. Naja, ey, übrigens.
Die waren in der Zeit ja auch noch legal, ne? Also, wer sich dann zum Duell, der wurde ja nicht wegen Mordes irgendwie.
Das wurde irgendwann verboten. Irgendwann wurde das verboten. Das war, aber.
Genau. Spätestens jetzt, spätestens heutzutage ist es verboten.
Nee, irgendwie schon dann auch im 19. Jahrhundert oder so. Aber hier, Jochen, ich wollte dir nur kurz sagen, also folgendes, ich bin ja jetzt bei dir im Kämmerchen. Du bist ja irgendwo oben auf deinem Landhaus und ich bin in deinem Kämmerchen, habe einen Schlüssel zu deiner Wohnung. Ich wollte nur sagen, auf dem Weg hier in deine Wohnung habe ich gehört, dass unten im Treppenhaus Leute kommen. Und habe ganz schnell, ich wollte keinen Kontakt, also ich wollte generell, also nicht jetzt wegen Corona, sondern ich wollte einfach mit niemandem im Treppenhaus reden. Man weiß ja auch nie, wer es ist. Und dann habe ich versucht, die Tür, das war so ein richtiger Wettkampf mit der Zeit, so Mission Impossible Musik im Kopf, so ding, 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 ding. Habe so versucht, das Schloss schnell aufzunehmen und habe gehört, wie die Nachbarn die Stufen höher kommen und immer näher kommen. Und dann wusste ich schon, die sehen mich jetzt. Die können mich jetzt schon sehen, wie ich die Tür aufschließe. Ich habe aber nicht hingeguckt, weil wenn ich Blickkontakt aufgenommen hätte, hätte ich irgendwas sagen müssen oder im Zweifelsfall sogar Smalltalk führen müssen. Also habe ich mich weiter aufs Aufschließen konzentriert. Und dann waren die schon so auf 2 Meter ran. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass das die 9 sind. Oh. Weißt du?
Okay.
Die ganz oben wohnen.
Ja,
und ich habe denen nicht Hallo oder so gesagt, sondern ich bin einfach in deine Wohnung rein, habe die Tür hinter mir zugemacht. Ich glaube noch gehört zu haben, wie eine Hallo oder so gesagt. Und ich habe dann nichts mehr gesagt, die Tür zugemacht.
Und die denken, ich bin das und bin ein Arschloch, ja?
Ich wollte dir nur sagen, für den Fall, ne, dass die dich drauf ansprechen oder so. Also ich werde, wenn die mich drauf ansprechen, werde ich sagen, ja, das ist die Dominikus, ne, die sagen nie Hallo. Das sind so ganz komische, älteres Ehepaar da irgendwie, die haben sich da eingeigelt in ihrer Wohnung, die haben noch nie Hallo gesagt. Ganz komische Leute, werde ich sagen. Also ich werde das komplett von mir weisen und auf dich schieben, dass du so ein bisschen der Nachbarschreck hier bist. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt, also die Nachbarn, die Neuen mögen dich nicht. Oh, ich habe den Kuchen gebacken heute und hochgebracht.
Du da übrigens musst vorsichtig sein bei der Tür, wenn du die von innen aus zuschließt. Das mittlere Schloss, dann kommst du nicht mehr raus, das ist nämlich kaputt. Nur so als Hinweis.
Wieso sollte ich die von innen zuschließen?
Na, weil du vielleicht nachts. Nee, du schläfst ja nicht da. Also, vielleicht wollte
Moment, ja, es ist kaputt, aber man kann es zuschließen?
Man kann es zuschließen, aber nicht mehr aufschließen.
So hat sich deine Frau doch schon mal eingeschlossen.
Richtig.
Oder nee, du hast deine Frau schon mal eingeschlossen.
Also man kann es sagen wir es mal so, man kann es von innen nicht mehr aufschließen. Von außen geht's noch. Das heißt, man muss irgendjemand zur Hilfe rufen und dann geht es. Ja.
Okay, du hattest noch 2 weitere Punkte.
Ja, genau. Ich bin gerade mit den Augen da drauf. Reifenabdruck-App. Ich weiß nicht, warum ich das mir aufgeschrieben habe. Manchmal hat man so geniale Ideen und da habe ich mir überlegt. Es gibt ja diese Natur-Apps, ne, wo man Blätter fotografiert oder Tiere und dann weiß man, schwupps, das ist ein Ameisenbär oder das ist eine Krake oder Brennnessel und dann kriegt man. Aber sowas müsste man doch eigentlich auch für Reifenabdrücke haben, weil ich denke mal, es kann doch auch interessant sein, welches Auto stand hier. zack, machst du die Kamera da drüber, weißt du, welches Auto hier stand. Und dann habe ich mir aber, als ich das jetzt gerade gesehen habe, gedacht, das kann auch völlig bescheuert sein und ihr könnt damit nichts anfangen. Wahrscheinlich ist das so, ne? Es war so irgend so eine Idee, die ich mal hatte und die ich entwickeln wollte.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht verstanden.
Reifen, also die Idee kam mir bei einem Krimi, bei einer Dokumentation kriminalistischer Art. Und da standen die immer, ha, was für ein Reifenabdruck ist das hier? Und wenn man eine Reifenabdruck-App hätte, ja, dann kann man doch sofort zum Tatort gehen, zack, 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 das ist Käfer, Baujahr 1989.
Moment, aber du setzt ja voraus, dass ein Käfer immer dieselben Reifen hat.
Ja, so weit war ich jetzt noch nicht.
Die kann man ja wechseln.
Ja, es ist auch nicht durchdacht und es steht hier nur in meinen Notizen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, was soll der Scheiß, schmeißt die Idee weg. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, das wäre eine absolut geniale Idee und ich bin mir ziemlich sicher, dass Millionen unserer Hörer jetzt sagen, geil, diese App, wo kann ich die kriegen? Weil man natürlich das Bedürfnis hat, wenn man irgendwo Reifenspuren sieht, dass man auch weiß, welches Reifenprofil und welches Auto das ist.
Das weiß man halt nicht, das ist das Problem.
Was haltet ihr von einer App? Also die gibt es bestimmt schon, aber du nimmst dein Handy, die Handykamera und zeigst damit auf irgendein Objekt oder es kann zum Beispiel auch in einem Film sein, ein Schauspieler trägt eine Jacke. Die findest du cool und hältst einfach das Handy mit der Kamera dahin und dann scannt er die Jacke, die der Schauspieler anhat und zeigt dir, wo du die kaufen kannst.
Das hat Google ja schon so als Option. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert, aber das ist mir neulich aufgefallen.
Das geht schon?
So eine Special-Funktion an meinem Handy gab, wenn ich ein Foto gemacht habe, irgendwie sowas ähnliches wie diese TinEye, wie diese Reverse Image Search. Also der halt sagt, oh, das, was du gerade fotografiert hast, sieht so aus wie, und dann wird dir halt, keine Ahnung, was angezeigt, was es ist. Zum Beispiel, wenn du ein Gebäude hast, irgendwie du sagst, Moment, das ist doch bestimmt ein berühmtes Gebäude, was ist das denn nochmal? Und dass du dann halt die Treffer bekommst, das ist, keine Ahnung, was, der Landtag in Düsseldorf,
oder? Ja, sowas gibt's, ne, so Augmented Reality-Kram, auch, dass du zum Beispiel mit dem Handy über den Eiffelturm gehst, und dann werden dir so Fakten eingeblendet und so. Aber mir geht's halt wirklich darum, dass du so alle Gegenstände, die du siehst, im Prinzip nachkaufen kannst.
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es das schon. Die Frage ist halt nur, wie gut die sind, die Sachen, ne, weil sich und halt Produkte manchmal auch extrem ähneln.
Und es kommt ja jetzt irgendwie von Apple, also Google hat es ja schon mal versucht mit diesen Google Glass, die ja richtig kacke waren, aber dann kommt ja jetzt irgendwie wohl von Apple eine Brille raus und es ist, also wenn man sich vorstellt, dass so mit Augmented Reality dann so allmögliche Sachen eingeblendet werden und man sich auch vorstellt...
Moment, es ging ja nicht darum, dass das kacke war, Google Glass. Das war ja nur so, dass schon während der Testphase alle möglichen Unternehmen und Personen gesagt haben, bei uns wird es nicht erlaubt sein, die zu tragen.
Ja, es war auch, ich habe es ja getestet für eine Sendung und es war schon ziemlich kacke. Also es hat nicht, also vielleicht war auch die Erwartungshaltung ein bisschen hoch, wenn man sich so vorstellt, dass das so aussieht, wie wenn der Terminator irgendwie in eine Bar geht und so war es halt nicht. Aber das Potenzial ist ja da. Wenn du so eine Brille hast und mit Augmented Reality dir all mögliche Informationen sozusagen auf dein Auge projizierst, die echte Welt sozusagen um Informationen erweitert. Und die Vorstellung, dass du irgendwo hingehst und du siehst eine Person, die wird gescannt und dann wird das Facebook-Profil von der auch noch auf deinem Auge angezeigt. Das heißt, jeder fremde Mensch auf der Straße, der
genau das macht. Das
ist jeder fremde Mensch auf der Straße ist im Prinzip für dich identifizierbar. Jeder Gegenstand ist sofort kaufbar. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sowas kommt, oder? Ich glaube, jetzt sind wir wieder in unseren Zukunftstheorien, aber so in 50 Jahren haben wir das alle als Kontaktlinse.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, also zum Beispiel Gesichtserkennung, die ist ja nicht hundertprozentig.
Noch nicht.
Auch jetzt, nee, ich glaube auch nicht, dass sie das jemals sein wird. Also der Beweis steht ja noch aus, dass sie das überhaupt jemals sein wird. Genau wie das Thema Spracherkennung, worüber wir neulich gesprochen haben, beziehungsweise halt die Sprache zu erkennen, sondern den Inhalt exakt zu verstehen und wiedergeben zu können. Da sind wir auch, obwohl das seit, keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren dran geforscht wird, noch weit davon entfernt, dass die fehlerfrei funktioniert und man im Prinzip nicht jede Eingabe selber nochmal überprüfen muss. Die existiert seit Ewigkeiten. Benutzt irgendwer von euch die, um zu schreiben? Nein, weil es umständlicher ist, als einfach nur zu tippen.
Die Diktierfunktion in meinem Handy funktioniert sehr gut.
Also wenn ich die Sachen probiert habe, hat es nie einwandfrei funktioniert.
Guck jetzt gleich in deine WhatsApp-Gruppe. Ich mache das kurz, damit du es siehst. Könnt ihr live dabei sein. Du sagst, du gibst da eine Note. Du gibst jetzt eine Note für die Nachricht, die du jetzt gleich bekommst. Okay?
Ja, okay.
Und also 10 wäre sozusagen 100% und 1 wäre 0%. Achtung.
Ja.
Georg, du hast keine Ahnung. Diktierfunktionen im Handy funktionieren schon sehr, sehr gut in diesem Jahrhundert.
Okay.
So, hab's dir geschickt. Und?
Es steht noch da, Etienne schreibt. Es ist noch nicht bei mir angekommen.
Das ist nämlich das wahre Problem. Die langsame Übertragung. Gib eine Note für, was du bekommen hast.
Ja. Ja, ja, sehr gut.
Siehst du?
Ich hab's auch bekommen.
Das geht schon ganz gut. Ja, du bist ja auch in der Gruppe drin. Das geht schon echt gut.
Die Schwierigkeit ist ja nur, wenn man sich darauf verlassen müsste.
Du hast eine Audiodatei geschickt jetzt, Jochen. Audioaufnahmen ist jetzt nicht, wir machen einen Podcast, also ist jetzt nicht das große Geheimnis, dass Audioaufnahmen funktionieren.
Richtig gut.
Ich spiele sie euch ganz kurz ab.
Ja, das geht sehr gut.
Ernsthaft? Was kommt als nächstes? Ein Video? Du verrückter Kerl. Hätten wir das auch geklärt. Oh, hier sind eure Techies vom Podcast ohne richtigen Namen.
Oh Gott, das ist so meine Fresse.
Ja, apropos Techies. Seid ihr im Bitcoin-Game? Nee, ne?
Nee, aber ich verfolge das ja. Ich
stehen auf einen Rekordwert, ne?
Ich verfolge das ja seit Jahren. Es ist himmelhauchjauchzend, zutiefst betrübt oder zu Tode betrübt heißt das, ne? Es geht immer auf und ab und auf und ab und dann war es doch mal auf dem super Allzeithoch bei 43.000 und ist wieder abgekackt, dann geht es wieder hoch. Wie ist denn der aktuelle Stand und wie geht's dein Portfolio? So.
Ja, also ich bin ja auch schon lange dabei und habe ja sowohl alle Hochs als alle Tiefs in den letzten 3 bis 4 Jahren mitgemacht und jetzt gab es wieder ein Hoch. Und es ist einfach interessant zu sehen, weil das einfach auch sehr zeitintensiv ist. Ich habe ja von Aktien und Geldanlagen so nicht wirklich Sinn. Und trotzdem ist das sehr spannend zu sehen, diese Krypto-Geschichte und wie das hoch und runter geht und die Leute da partizipieren und so. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt in den letzten Jahren. Ist ein bisschen eingeschlafen jetzt, weil dann gab es ja quasi den großen Absturz und dann war alle Kohle weg und dann habe ich da auch nicht mehr gerechnet mit, dass das nochmal passiert. Und jetzt ist er nochmal hochgegangen, aber jetzt ist er auch schon wieder runter.
Und jetzt bei 27.000 ist er gerade, ne?
Euro meinst du, ja, bei 32.000. Ja. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist er bei 32.000 Dollar. Und man weiß natürlich nicht, ob der jetzt wieder komplett ins Bodenlose stürzt oder.
War das nicht irgendwie, hab ich nicht gestern hochgeht. Oder vorgestern irgendwas von einem Wert über 40.000 gelesen?
Ja, der war schon über 40.000, ja.
Also und jetzt wieder auf 27 Dollar, okay.
Und jetzt ist er bei 32.000 Dollar.
Das sind aber massive Schwankungen, ne?
Mhm. Ja, klar, die Leute haben natürlich dann auch vor 3 Jahren. Haben sie dann zu spät sich ausgezahlt und wurden mitgerissen in den Dip, wie es so schön heißt.
Aber haben sie zu spät ausgezahlt, wenn der Wert jetzt wieder über 40.000 ist? Oder war zumindest?
Ja, die Kohle ist ja
aus, ob das irgendwie
neu reingezahlt. Neu eingezahlt. Ach, das ist egal. Das ist auch ein kompliziertes Thema und auch ich habe da auch nur gefährliches Halbwissen. Aber wollte nur mal wissen, ob... Ich kenne Leute, die tatsächlich sagen, dass sie jetzt durch den jüngsten Anstieg ausgesorgt haben.
Ich weiß, dass es neulich, es gab die Crypto Queen oder so hieß, glaube ich, der Podcast, wo wir gerade dabei sind, immer Dinge zu empfehlen, die wir mal gehört haben, wo es um so eine, ich glaube aber Pseudo-Kryptowährung ging. Also eine, die als solche verkauft wurde oder als solche, gehandelt ist auch falsch, also wurde sie auch, aber bezeichnet, so ist das richtige Wort, bezeichnet wurde, obwohl es nicht die Bedingungen erfüllt hat, die eigentlich eine Kryptowährung erfüllen müsste, sondern mehr oder weniger so eine Art Hoax war. Und da gibt es einen Podcast zu, der das genau erklärt, wie es dazu kam und wie dann irgendwann dieses ganze Ding eingestürzt ist. Und ich glaube, der Podcast heißt, glaube ich, die Crypto Queen oder so. Also ich weiß nicht, ob es die, also auf Deutsch die Crypto Queen ist oder einfach nur Crypto Queen und Englisch.
Mir fehlt so das Vertrauen in diesen ganzen Wahnsinn. Also A, verstehe ich es nicht.
Zu Recht.
Und ja. B, habe ich das, weil es so viele Coins gibt, so viele Webseiten und so, das ist einfach totaler Wahnsinn und so viel Schwankung und ich habe das Vertrauen irgendwie total nicht da, irgendwie mit Geld da reinzugehen.
Na gut, aber es gibt ja noch mehr Aktien als Coins, also.
Ja, aber da habe ich komischerweise.
Was ist denn deine Sorge? Deine Sorge ist, dass er schwankt oder was ist deine Sorge?
Naja, ich habe Sorge
manipuliert
davon,
wird der Markt.
Dass, genau, dass der zum ersten Mal manipuliert wird, zum anderen, dass da irgendwelche.
Was meinst du mit manipuliert? Manipuliert in Sachen Schwankung oder dass irgendjemand
genau,
dir dein ganzes Geld wegnimmt?
Ja, also du kannst auch einmal mit Schwankung und einmal, dass der einer sagt, guck mal, hier ein toller Coin, der ist jetzt ganz neu und dahinter stecken Betrüger. Also soll's ja auch schon mal.
Das gibt's ja auch. Ich meine, guck dir, Kollege Nils ist ja zum Beispiel, hatte seine Coins auf so einer Börse und die wurde gehackt und zack, waren sie weg.
Ja. Und genau das ist ja eigentlich so, wo ich sage, Bitcoin steht ja eigentlich genau dafür, dass man es nicht klauen kann und es total safe ist eigentlich, ne?
Ja, theoretisch, also die Coins sind ja auf der, die Zugangsdaten, du hast ja quasi nur die Zugangsdaten, den Schlüssel sozusagen zu deinen Coins auf dieser Börse gespeichert. Wenn du den nicht auf irgendeiner Börse speicherst, sondern theoretisch privat, dann kannst du da, kann da ja auch keiner was machen. Naja, ist auch, jetzt kommen wir vom 100.000, ich finde es nur interessant, weil wir eh über Technik geredet haben und diese ganze Bitcoin-Geschichte. Ich finde es halt so geil, weil der Simon hat, wann war das? Anno 2016 oder so, da war Bitcoin irgendwie bei 200 oder 300 Dollar. Hat er uns davon erzählt und wir müssen einen Rechner aufstellen und den minen und wir haben den für verrückt erklärt. Ja, wirklich so.
Aber meinen ist ja wieder was anderes. Das ist ja nicht nur kaufen oder verkaufen.
Nee, das ist schürfen. Du schürfst quasi. Du schaffst es durch.
Kann man das überhaupt in, oder konnte man das in Deutschland überhaupt effektiv tun bei den Strompreisen und Hardwarepreisen?
Ja. Über Effizienz kann man da sicherlich diskutieren.
Ja, aber dass man Plus macht, das kann man ausrechnen, ob man damit Plus macht oder nicht.
Ja, kommt eben auf die Hardware an und die kostet wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich brauchst du so krasse Hardware, damit du so viel schürfst, damit das die Stromkosten wieder reinspielt. Aber worauf ich wollte jetzt eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich dass der Simon da echt, wenn man damals irgendwie überlegt mal, für 300 Dollar oder so 10 Bitcoins gekauft hätte.
Mhm.
Aber das gilt doch für 10 Milliarden Dinge. Wenn man damals in die Zukunft hätte sehen können, das ist ein bisschen so wie zu sagen, wenn man damals die Lottozahlen gewusst hätte, dann wäre man jetzt reich.
Ja,
es gibt doch tausende Dinge, die halt irgendwie teurer und teurer werden und schwanken und nicht.
Georg, du bist zu vernünftig. Das, natürlich hast du recht, aber ich mag das ja. Wenn.
Aber wenn jemand zu dir kommt und dir vor 10 Jahren die richtigen Lottozahlen sagt, und du sagst, ja, nee, glaube ich nicht.
Kommt ja noch an, wie viele Leute zu mir kommen und mir richtige Lottozahlen sagen, ne?
Ja, eben. Aber wenn es einmal einer macht und der hat recht, dann haben wir
den. Man kann ja auch mal sagen, okay, der ist.
Ich habe in der Vergangenheit von so vielen Dingen gehört, die Leute als gute Anlage bezeichnet oder betrachtet haben. Ich habe nicht alle verfolgt, wie sie denn tatsächlich irgendwie wie performt haben, ne? Aber wir neigen halt dazu, uns nur die Sachen zu merken, wo es halt gut funktioniert hat. Und die Leute, die gesagt haben, komm, investier jetzt mal in, wie hieß nochmal dieses eine Portal? Dieses quasi Facebook auf Deutsch?
StudiVZ? Ja. Konnte man da investieren?
Ich habe keine Ahnung, ob man da investieren konnte. Aber wenn dir das jemand gesagt hat, ich weiß nur, dass der Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gehörte zu Holzbrink Verlagsgesellschaft. Und die haben das ja damals gekauft, StudiVZ. Vermutlich gedacht, dass sie damit irgendwie einen riesen Gewinn machen. Und
so ähnlich erfolgreich wie Second Life, ne? Das ist ja auch durch die Decke gegangen. Kennt ihr euch noch diese virtuelle Welt? Wie hieß das? Second Life oder so?
Second Life, ja.
Und alle reingegangen und heute gibt es das nicht mehr, glaube ich, ne? Oder?
Was meinst du mit alle reingegangen?
Wollte ich gerade sagen. Ich habe
große Firmen haben ja da Warenhäuser aufgebaut und sind da reingegangen und wollten Communities abgreifen und dachten, das wäre der geilste Scheiß der Zukunft. Ich finde ja auch in Ordnung, wenn man so ein bisschen Wagniskapital hat und das einfach sagt, okay, wenn das
gut ist,
dann gut und wenn nicht, dann nicht. Ich hatte damals nur keine Kohle. Ich hätte es echt vielleicht gemacht, so einfach zu 2000 Euro einfach und sagen, wenn es weg ist, ist es weg. Das macht man beim Pokern ja auch in der Regel eigentlich, ne? So.
Eigentlich nicht. Also ich nicht beim Poker.
Naja, jetzt nicht langfristig, aber kurzfristig gut.
Nee, gerade kurzfristig auch nicht.
Hä?
Hast du doch auch nicht, oder? Du hast ja auch aktiv gepokert.
Ja, aber wenn man an den Tisch geht, dann weiß man, okay, man kann heute alles verlieren, dann ist es halt weg. Dann kann man.
Aber man macht das doch nicht mit so einer großen Summe. Also ich zumindest, wie gesagt, nicht.
Nein, nicht mit einer großen Summe. Ist ja auch egal, ob es jetzt 50 Euro sind oder 2000. Also das.
Nee, eben nicht. Bei 50 sage ich, das mache ich, weil ich auch für 50 Euro irgendwo einen trinken gehe und da sind 50 Euro weg. Weil ich sage, die 50 Euro kann ich halt easy verkraften.
Und ich gehe für 2000 einen trinken. Wo ist das Problem? Aber genau,
ich persönlich gehe halt nicht für 2000 einen trinken.
Ja, okay. Aber wenn man Bitcoins hat und wenn Simon mir damals gesagt hätte, mach das und ich hätte 2000 Euro übrig, dann hätte ich es mir wahrscheinlich überlegt, ob ich es nicht doch mache. Aber ich hatte
einfach. Aber hättest du da nicht viel, also wenn du das, wenn, warum hast du dann nicht wie zum Beispiel in Apple investiert? Du bist doch langjähriger Produktkäufer von Apple.
Ja,
die Aktien sind auch irgendwie über Jahrzehnte gestiegen.
Das Problem ist ja auch noch nicht mal das Steigen, sondern du hättest dir dann, angenommen, Jochen, du hättest dir für 10 Bitcoins gekauft für $300, insgesamt für $3000 dann, hättest 10 Bitcoins gehabt. So, und dann geht der auf 500 Euro und dann hättest du den verkauft und hättest allen erzählt, was für ein geiler Hengst du bist.
Stimmt.
Das ist ja das Ding. Das ist ja, wer hat denn für $300 Bitcoins gekauft und sich damals ausgerechnet, ja, hier 5 Jahre später ist der einfach mal 30.000.
Geil, ich hab's verdoppelt. Ist das geil? Ist das geil?
Und dann, exakt, ich mein, das ist ja die Kunst.
Ich kann mich daran erinnern, dass es mal so eine Seite gab, wo es um Börsenkurse ging und wo man sich halt die Kursentwicklung angucken konnte und dann im Prinzip sagen, zu diesem Punkt kaufe ich jetzt eine Aktie und dann zu einem beliebigen anderen Punkt sagen, ich verkaufe jetzt eine Aktie. Ja. Und um halt zu gucken, gibt es Leute, die ein Talent dafür haben, tatsächlich das profitabel zu tun. Und ich glaube, die beste Strategie war immer, im Mittel bei allen Aktien zu einem beliebigen Punkt zu kaufen und dann nicht zu verkaufen. Wie du es gerade beschrieben hast. Ne? In dem Fall, den du beschrieben hast, wäre es ja auch so gewesen. Du kaufst für 300, denkst dir dann irgendwann mal 600, geil, verdoppelt, ich verkaufe. Und 10 Jahre später stellst du fest, Mist, hätte ich mal damals nicht verkauft, das hätte sich jetzt verzehnfacht oder verhundertfacht.
Das Ding ist halt, bei Aktien ist halt oft, und das ist noch ein großer Unterschied, also wie gesagt, ich bin Laie, aber so wie ich das verstehe, ist bei Aktien ja noch der große Unterschied, dass Aktienkurse schon auch mit Dingen, die sozusagen in der realen Welt passieren, korrelieren. Ja. Also wenn Tesla irgendwas akquiriert oder so, dann geht die Aktie hoch und wenn Tesla irgendwie 10 Millionen Tesla-Autos explodieren, geht die Aktie runter. Mhm. Hat man jetzt bei CD Projekt Red zum Beispiel gesehen, Aktie ging hoch, oh ja, da kommt Cyberpunk, krass, die Aktie geht hoch und dann kam die Meldung über Crunch oder dann kam die verbuggten Versionen für PlayStation 4 und so und die Aktie ist komplett abgestürzt. Da finde ich, ist es dann irgendwie nachvollziehbar. Bei Krypto ist es aber teilweise komplett willkürlich, warum, also nicht nachvollziehbar, warum der Kurs steigt oder fällt in dem Maße, in der er steigt oder fällt. Und das macht es halt echt zu einem Gamble im Prinzip. Also es gibt sicherlich Gründe oder du kannst sicherlich auch gewisse Sachen antizipieren, aber eben nicht in dem Maße, in dem das vielleicht bei Aktien möglich ist. Aber
findest du, dass es bei den Aktien jetzt auf dem Gebiet, wo wir uns halbwegs auskennen im Gaming-Bereich vor allen Dingen, findest du das da immer nachvollziehbar? Ich habe die Kurse nicht häufig verfolgt. Aber gute Frage. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mir denke, so, oh, da ist eine Meldung, die finde ich persönlich cool, da habe ich das Gefühl, das wird dem Unternehmen gut tun. Und dann stelle ich fest, die Aktienkurse in der Zeit vom Unternehmen gehen irgendwie rapide nach unten mit der Erklärung, dass es A, entweder ein globaler Trend ist oder B, das Unternehmen so groß ist, dass diese einzelne Ankündigung völlig versinkt im Vergleich dazu, dass 3 Wochen vorher die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden und XY gemacht haben. Also ich glaube, ich würde da extrem häufig falsch liegen, wenn du mich selbst bei einem Bereich, wo ich halbwegs irgendwie Kompetenz besitze, fragen würdest, was bedeutet das denn für die Aktie? Mhm.
Ja, weil da einfach, glaube ich, so viele Kräfte auf eine Aktie wirken und das vielleicht dann nicht nur von einem Faktor abhängig ist, aber auf die Frage von dir, ich glaube nicht, dass es immer nachvollziehbar ist, aber nachvollziehbarer als bei Krypto auf jeden Fall.
Das kann sein, ja.
Aber ja, es ist halt, letztendlich ist es immer ein Stück weit Gamble und je höher das Risiko, desto höher wahrscheinlich dann auch die Chance zu gewinnen oder auch zu verlieren, würde ich mal sagen.
Aber es ist einfach immer schön, sich vorzustellen, A, Millionär zu werden, wenn man im Lotto gewinnt oder eben so, geil, ich habe auf den richtigen Coin gesetzt, der ist jetzt 50.000% gestiegen. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, ja.
Wie läuft das eigentlich? Wenn man
die Forschung viel interessanter, etwas zu machen, was man quasi kontrolliert, wo man ein vernünftiges Konzept dahinter hat, als einfach nur zu sagen, es wäre schön, irgendwie auf etwas zu setzen, was halt glücklicherweise dann funktioniert. Natürlich wäre das schön, aber da sind wir wieder beim Lotto spielen.
Ne? Ja, eben. Apropos Lotto, wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht sagen können, aber vielleicht ist da draußen jemand, der sich zu erkennen geben mag. Wenn man beim Lotto gewinnt, wie läuft es genau ab?
Also angenommen, also jetzt, ich rede nicht von 20 Euro und du gehst da ans Kiosk und
Millionen holst, drüber, sagen wir mal.
Ja, ja, genau. Du sagen wir, du gewinnst 10 Millionen beim Lotto spielen. Muss ich dann mit einem Lottoschein zum Kiosk gehen und dieser Lottoschein ist dann 10 Millionen wert? Da pisse ich mir auf dem Weg zum Kiosk in die Hose. Also wenn ich schon einen Rechner tragen muss, der 3000 Euro wert ist, da habe ich schon Angst. Wenn ich 500 Euro in meiner Geldtasche, in meiner
Portemonnaie habe, zahlen für 10.000 genau, oder so.
Dann hab ich, ja, aber selbst da machst du es ja meistens mit EC-Karte oder so. Aber wenn ich so so einen Schein habe und dieser Schein ist, dieses Stück Papier ist 10 Millionen wert. Ich hätte Angst, dass ich in dem Moment einen Schlaganfall kriege und er mir aus der Hand fällt oder sonst irgendwas. Wie läuft das? Kriegt man einen Anruf? Und dann sagt er, ja, hier, Lotto-Annahmestelle, wir haben festgestellt, wir haben 10 Millionen gewonnen.
Wird man denn beim Lotto namentlich registriert auf seinen Tipp?
Wie funktioniert das? Es gibt Berater der staatlichen Lottogesellschaften. Ab 100.000, glaube ich, kommen die dann ins Spiel. Und dann kannst du die, glaube ich, anrufen oder die rufen dich an, keine Ahnung. Und dann wickeln die den Gewinn mit dir ab.
Aber dann rufst du die an und sagst denen, ich habe gewonnen oder wie?
Oder wirst du benachrichtigt, wenn du gewonnen hast? Musst du dich gar nicht irgendwie drum kümmern? Oder hast du eine Woche Zeit, um den Gewinn abzuholen? Oder wie läuft das?
Das weiß ich nicht.
Aber wärst ja schon beim Urlaub, wärst du ja schon, gelitten. Ja,
stell dir vor, du kriegst keinen Flug zurück.
Ja, nee, schade. Oder wir können, dann bin ich schwimmen. Bis ins Krankenhaus gekommen.
Los, schwimmen. Ja. Keine Ahnung.
Aber ist man denn namentlich registriert? Das ist also, dass man weiß, Etienne hat für dieses Wochenende die und die Zahlen getippt. Oder wenn ich seinen Schein klaue, bin ich halt der Gewinner.
Nee, du hast, das ist ja anonym. Der Tippzettel, da muss ja nicht deinen Namen draufschreiben.
Also wer den Schein hat, hat gewonnen. Ist der Schein
so viel wert?
Ja, denke ich doch mal.
Dann kann ich
ja
auch niemand anrufen.
Nee, aber ich glaube, du weißt auch schon, dass du nicht in die Lotto-Annahmestelle gehen kannst, wenn du 100.000 Euro gewonnen hast und sag, hier, gib mal her die Kohle. Also du musst dich ja an irgendwen wenden und dann gibt's einen Berater oder eine Lotto-Gesellschaft, der rufst du an, sagst, hier, das ist mein Tippschein, das ist meine Nummer, ich habe das und das gewonnen, wie läuft das denn jetzt? Und dann wird das auch geklärt, denke ich. So.
Also du rufst an. Und das kann's ja nicht sein, wenn du anonym bist. Dann musst du
ich gehe davon aus, genau.
Ja, du sagst, jetzt denke ich, du weißt das und dann sagst du, ich gehe davon aus.
Du bist auch der Typ, der bei Wer wird Millionär dann aufsteht, ne? Bei der Frage, wo man sagt, wer im Publikum weiß, aus wie vielen Zellen.
Das klang gerade so überzeugend, dass ich dachte, Jochen kennt sich wirklich damit aus und weiß exakt, was Phase ist. Aber nein, es ist einfach nur wieder sicheres Auftreten im Angesicht völliger Ahnungslosigkeit.
Aber das ist doch besser als unsicher auftreten.
Nein! Besser ist zu sagen, ich weiß es nicht, bevor einer von uns nachher 100.000 gewinnt und bei lotto.ru anruft.
Ich bin auf Lotto.
Hallo, ist da Lotto.ru? Ja, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe im Lotto, glaube ich, gewonnen. Ich habe hier den Lottoschein. Ja, Sie müssen uns den zuschicken per Post. Dann wandeln wir das um und ein Kollege bringt Geldkoffer vorbei. Alles klar, ich schicke Ihnen das morgen zu per Post einfach. Ne, ich pack das einmal im Briefumschlag. Soll ich eine Kopie machen?
Na, keine, auf gar keinen Fall eine Kopie machen. Sehr problematisch. Genau, schalten Sie nicht die Polizei ein. Okay, cool.
Ihr lotto.ru.
So, gut.
So, Leute. Lotto.web.de. Lotto Gewinn abholen. Stellt man fest, dass man im Lotto gewonnen hat, muss man seinen Gewinn abholen. Aha. Kleinere Beträge gibt's direkt in der Lotto-Verkaufsstelle. Dafür muss man die Spielquittung vorlegen, also den Schein. Die Grenze, bis zu welcher Höhe die kleineren Beträge ausgezahlt werden, liegt je nach Bundesland, zwischen 500 und 1000. So. Ab da wird überwiesen oder es wird ein Verrechnungscheck ausgestellt. Ab einer bestimmten Höhe muss man dafür ein Formular ausfüllen und an die Lottozentrale des Bundeslandes schicken. Das Geld wird anschließend auf das Bankkonto überwiesen. Um einen Gewinn zu beanspruchen, jetzt wird es, glaube ich, wichtig, hat man normalerweise 13 Wochen Zeit. Danach ist schade. Einfacher ist es, wenn man wenn man Online-Lotto spielt. Also, das heißt, du hast 1 Million gewonnen, du gehst mit dem Schein in dein Kiosk, wo du den Lottoschein gekauft hast, sagst du, hier, ich bin der Gewinner und dann regelt die das wahrscheinlich mit dir und gibt dir eine Nummer oder
aber das wollen wir ja gerade vermeiden, dass wir
mit das ist, da habe ich Lust drauf. Ja, regeln Sie das dann mit den 10 Millionen, alles klar, ich komme morgen nochmal wieder, ne? Ist gut, Herr Gande, ich regel.
Dann sagst ich du regel, halt, ich habe 1000 Sie. Euro. Dann sagst du halt, ich habe 1000 Euro wieder gewonnen.
Ist dann plötzlich ein Metzger in deiner Lottoannahmestelle drin, genau.
Ja, jetzt ist bei uns am Kiosk, ne, Jochen, wo die nicht mal weiß, wo die Dose Cola steht. Die regelt dann mein 10-Millionen-Gewinn. Alles klar, dafür schlafe ich die Nacht gut. Ey.
Ja, okay, bei uns würde ich das vielleicht, weiß ich nicht. Aber gut, dann sagst du halt, ich habe 1.000 Euro gewonnen. Wie geht das denn jetzt? Und dann
was? Cola habe ich nicht. Was? Ich kaufe jeden Tag hier Cola. Ach, Cola meinen Sie. Ja.
Jochen, hast du eigentlich den Sprecherjob für die erotische Dings, das erotische Audiobook bekommen?
Du sagst, da
hast du dich denn wirklich
keine beworben? Rückmeldung? Ich warte stündlich drauf.
Hast du dich wirklich beworben darüber? Darum drauf?
Nein, habe ich nicht.
Weil das, ich glaube nämlich, dass du da quasi genderbenachteiligt bist. Ich habe neulich mitbekommen, ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich sag's einfach mal, dass die im Bereich der Autoren halt weibliche Autorennamen sich besser verkaufen als männliche bei erotischer Literatur.
Okay. Und
jetzt ist halt die Frage, und bis zu dem Punkt, dass männliche Autoren halt weibliche Namen annehmen zur Veröffentlichung, damit sie die Sachen besser verkaufen können. Ich frage mich gerade, ob das auch auf Sprecher bzw. Sprecherinnen zutrifft.
Mhm. Hallo?
Ja?
Okay. Für
was?
Ich dachte, du wärst gerade weg.
Nee, bin ich nicht. Ob die übliche Audio-erotisch-Hörbuchstimme halt beliebter ist, wenn sie weiblich ist. Oder ob es da vielleicht sogar umgekehrt, ich weiß nicht, keine Ahnung was. Kann mir halt schon vorstellen, ich weiß auch nicht, wer der durchschnittliche Hörer bzw. Hörerin ist. Ist das irgendwas, wo es 50-50 ist?
Ich Männer glaube schon, dass erotische Hörspiele schon von vielen Frauen gehört werden. Kann ich mir schon vorstellen. Auch wieder gesundes Halbwissen, aber kam überzeugend drüber jetzt.
Ja. Wer kennt sich da aus? Wer informiert uns? Also du musst dir im Zweifelsfall die Mühe gar nicht mehr machen. Oder du musst halt lernen, eine weibliche Sprecherstimme zu entwickeln.
Ach so, ja, stimmt.
Dann könntest du halt auch unter einem anderen Namen firmieren, wenn du...
Und dann nahm er den Kegel in die Hand und...
Das ist nicht weiblich, Jochen.
Okay. Sag mal, ist Eddie rausgeflogen?
Dann hättest du aber das... Bitte?
Ist Eddie rausgeflogen hier? Hallo?
Ich weiß nicht, ist weg. Ob er das mitbekommen hat, dass er raus... Ich glaube schon.
Ich bin nur auf Mute, damit ihr meine Atmung nicht hört.
Ach so.
Jetzt,
aber dann könntest du halt,
um Erotik
könntest
geht. Halt
vermeiden, dass deine professionelle Sprecherstimme und deine Kartei halt quasi beschmutzt wird davon, dass du irgendwelche erotischen Audiobücher liest für die Zukunft.
Ja, ich lese gerne ein erotisches Audiobuch, wenn sie mich nehmen würden, aber der Preis war ja so unterirdisch, das war ja eine unfassbare Frechheit, was die da bezahlen wollten für irgendwie 60 Seiten. Und das war ja das Problem. Nun gut. Sollen wir rätseln, liebe Leute?
Ja, was war denn ein drittes Thema? Hatten wir das schon? Wir hatten die Reifenspuren und das Duell.
Ich würde das dritte Thema auf nächste Woche verschieben. Da geht es um den Alfons Schubeck Sexkalender.
Oh ja, vielleicht können wir das einfach noch ein paar Wochen weiter verschieben.
Alles klar. So, bevor wir gleich das Rätsel starten, Jungs, ganz, ganz kurz noch ein ganz wichtiger Hinweis von uns.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ich brauche was zum Glotzen, Eddie. Und wer, wenn nicht du, weißt, was das Richtige für mich ist? Hast du einen guten Tipp?
Ich habe einen guten Tipp. Denn es startet endlich, muss man ja sagen. Wirklich viele warten drauf. WandaVision, die neue Marvel-Serie auf Disney Plus, exklusive Disney Plus-Serie. In der Serie geht es um die Scarlet Witch, beziehungsweise um Wanda Maximoff und Vision. Die Marvel-Fans werden die beiden natürlich von den Avengers-Filmen kennen. Und es ist eine ganz kuriose Serie. Man weiß noch nicht viel, aber die ersten Trailer zeigen, dass das Ganze in einem 50er-Jahre-Sitcom-Setting spielt und Wanda offensichtlich keine Lust mehr auf das Großstadtleben hat und sich zurückgezogen hat in die in die Vorstadt und dort ein gesittetes Leben leben möchte und Vision eben auch und dass das natürlich zu allerlei interessanter toller Fälle führen wird, kann man sich denken, denn die beiden haben ja unglaubliche Superkräfte, sind ja glaube ich, ich bin kein Marvel-Experte, aber mit die mächtigsten Avengers, die es gibt und das geheim zu halten irgendwie, das ist schon mal ein sehr interessanter Ansatz für diese tolle Serie WandaVision. Ab 15. Januar kommt die.
Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen.
Wir haben auch ein paar Audioschnippets für euch vorbereitet, die zeigen eindeutig, dass man das natürlich so ein bisschen spannend machen will. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Trailer angeguckt vorher, da bin ich so drüber gestolpert. Das sieht schon ziemlich, also man erfährt nicht allzu viel, das macht natürlich auch den ganzen Hype aus. Ich bin echt ziemlich gespannt, wie es da überhaupt in der Serie losgeht. Jetzt mal einen kleinen Snippet.
Bin ich tot?
Nein, warum denkst du das?
Weil du es bist.
Ja, klingt nicht schlecht. Ich glaube, um letztendlich wirklich zu sehen, was es mit WandaVision auf sich hat, muss man sich die Serie angucken. Ich freue mich da tierisch drauf. Am 15. Januar kommt WandaVision auf Disney Plus, also quasi ab heute. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ihr könnt uns gerne auch mal sagen, wie euch die Serie gefällt. Ist mal was anderes, als man das sonst so kennt. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt und freue mich auf WandaVision.
Wanda und Vision, sind wir nicht ein schönes Paar?
So, ihr seid bereit?
Yes.
Was ist das Rapunzel-Syndrom?
Das Rapunzel-Syndrom.
Was ist das Rapunzel-Syndrom? So lautet die Frage.
Mhm. Fängt eigentlich der Gewinner vom letzten Mal an?
Das war die erste Frage. Die Antwort lautet nein, Etienne ist dran.
Sehr gut. Das Rapunzel-Syndrom. Okay, überlegen wir erstmal, wer oder was ist ein Rapunzel? Rapunzel ist ein...
Was ist ein Rapunzel?
Ich Rapunzel gut. Ist ja ein Märchen und da geht es ja um Rapunzel, die langes Haar hat und dort den Ritter, der sie aus dem Turm befreien soll, sozusagen über ihre Haarleiter...
fast wie Haarenleiter, ne?
Ja, in ihr Verlies sozusagen hilft. So, das ist die Geschichte.
Ist ein Verlies nicht unterirdisch?
Ist es so?
Ich weiß es nicht.
Heißt es nicht einfach nur von verlassen? Also kann es auch in einem Turm.
Turm. Wir sagen einfach, es ist ein Verlies.
Ja.
Ein Turm.
Jedenfalls handelt es sich also um. Hat es etwas mit Haaren zu tun? Ist meine erste Frage.
Ja.
Ja. Das Rapunzel-Syndrom könnte also für übermäßigen Haarwuchs stehen. Also das Gegenteil von Haarausfall.
Nee. Also könnte es, tut's nicht.
Gut, dann gebe ich ab. An.
Ist das Rapunzel-Syndrom häufiger bei Frauen zu beobachten?
Weiß ich nicht.
Aha, weil, ja, okay. Die Haare wachsen beim Rapunzel-Syndrom.
Ja. Also
verstärkt. Also
die wachsen auch so, aber...
Die wachsen verstärkt.
Nee.
Okay.
Hat es was mit der Stelle zu tun, an der die Haare wachsen?
Nee, hat es nicht... Ich muss aber gerade korrigieren, ich habe noch ein bisschen was nachgelesen. Jochen kriegt gleich ein Nein geschenkt, denn es kommt häufiger bei Frauen vor.
Okay. Bin ich dran? Weiter. Oder hat er den Ja
gekriegt? Du bist dran. Du bist
hab dran, ich den ja. Nein gegeben? Echt?
Ja, ich habe gefragt, hat es was mit einer bestimmten Stelle zu tun? Und da hast du gesagt,
nein. Ach so, gut. Wunderbar.
Okay. Hat es etwas mit der Konsistenz der Haare zu tun?
Nee, ist weiterhin dran.
Hat es etwas mit der Farbe zu tun?
Nein.
Aber es ist schon ein Syndrom, das der Mensch hat.
Ja.
Das ist eine Krankheit?
Ich sag einfach mal ja.
Okay.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich als Krankheit gilt, aber im weitesten für unsere Verhältnisse sagen wir, es gilt als Krankheit, ja. Obwohl, jetzt wo ich das sage, dann schiebe ich euch in die falsche Richtung, wenn ich ja sage. Ich sage, im weitesten Sinne ist es eine Krankheit.
Okay. Also ist das, es hat nichts mit der Stelle zu tun, nichts mit der Farbe.
Nee.
Nichts mit der Länge. Hat es was mit der Länge zu tun?
Nee.
Hat es was mit der Anzahl der Haare zu tun?
Nee.
Oh, lecko funny.
Aber es muss doch in irgendeiner Form muss doch die Stelle der Haare interessant sein. Es ist nicht auf dem Kopf. Oder doch? Ist es auf dem Kopf?
Es ist halt, wenn ich, es ist quasi auf dem Kopf. Ja, die, das sind, es geht, es handelt sich um Kopfhaare, sagen wir es so.
Geht es darum, wie dieses Syndrom ausgelöst wird?
Nee, kann so nicht sagen.
Jetzt nähern wir uns doch mal logisch der ganzen Geschichte. Rapunzel hat ja lange Haare gehabt, sie stand in einem Turm und dann kam der Ritter oder wer auch immer und hat sie gerettet aus dem Turm.
Ja.
Was hat das jetzt mit unseren Haaren zu tun? Es muss ja irgendwie davon abgeleitet sein, sonst würde man das ja nicht Rapunzel nennen. Aber die Länge ist es nicht. Aber es geht ausschließlich um Haare, ne?
Was meinst du mit, es geht ausschließlich um Haare?
Oder
es hat mit Haaren zu tun, ja.
Also ist das eine psychische, ist das eine psychische Störung, wollte ich sagen.
Spielt eine Rolle, würde ich sagen.
Okay, das meinte ich. Also dir, das Syndrom wird durch die Psyche ausgelöst. Kann man das so sagen?
Kann man so nicht wirklich sagen, aber ich gebe dir trotzdem, es hat damit zu tun.
Okay. Das heißt, der oder diejenige sind in einer bestimmten Situation vielleicht und dann kann dieser Effekt auftreten. Kann man so nicht sagen, aber
jeder Mensch ist in einer bestimmten Situation und ja, da kann der Effekt auftreten. Hilft dir jetzt überhaupt nicht weiter. Es ist aber auch nicht falsch. Es ist nicht völlig falsch.
Na gut, Rapunzel war ja eingesperrt. Ne? Rapunzel war ja eingesperrt. Jetzt hätte meine Frage sein können, okay, wenn man in einer bestimmten eingesperrten Situation ist, dann entsteht das eben so. Das war jetzt mein Hintergedanke, aber du musst jetzt nicht
drauf. Ja, antworten. Nee, ist es nicht. In die Richtung geht das nicht. Du bist zu nah dran, also du musst dir nicht jedes Detail von diesem Märchen jetzt vor Augen führen.
Okay. Rapunzel ist ein goldenes Haar. Bin ich überhaupt weiter dran?
Nee, ich bin auch noch da.
Okay.
Also das Rapunzel-Syndrom nennt man, wenn man zu übermäßigem Haarraufen neigt.
Nee.
Aha. Ich möchte lösen. Ich möchte lösen.
So da habe ich was getroffen.
Ich möchte lösen. Dank Eddie und seiner Steilvorlage werde ich jetzt den Abstauber machen. Na? Es geht darum, wenn man sich seine Haare ausreißt. Das ist das Rapunzel-Syndrom.
Das habe ich auch
man
gerade
reißt
gesagt.
Sich die nee, du hast raufen gesagt. Raufen ist doch gleiche. Nicht ausreißen. Aber nee, pass mal auf, der Georg ist der Schiedsrichter. Der wird sagen, das ist nicht das Gleiche, oder?
Ja, das meine ich das doch damit.
Was? Nee, es ist nicht das Gleiche. Es ist aber auch nicht hundertprozentig richtig, was Jochen da gesagt hat. Hat aber trotzdem damit zu tun.
Mit ausreißen oder raufen? Mit ausreißen.
Mit ausreißen. Hat es zu tun. Ist ein Teil, der vorkommt.
Okay, aber das ist
aber
ein Nein.
Ich bin nicht mehr dran, ne?
Okay, also das Rapunzel-Syndrom hat was mit Haarausreißen zu tun.
Ja. Es hat damit zu tun, aber es ist nicht das Ausreißen von Haaren.
Es ist nicht das Ausreißen von Haaren.
Es hat was mit Ausreißen von Haaren
zu tun, ist es aber nicht.
Okay. Machen das nur Menschen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also zumindest gibt es ähnliche, ich denke gerade so ein bisschen nach, ob ich irgendwie ähnliche Phänomene von Tieren kenne. Ich weiß, dass es zumindest Tiere gibt, bei denen ähnliche Dinge passieren. Daher.
Was machen die dann?
Vermutlich mit anderer Motivation, ne? Weil das ein psychischer Effekt ist, der eine Rolle spielt beim Menschen.
Ich weiß es. Aber ich möchte lösen.
Na?
Eddie, du bist in der Ecke.
Na, sag.
Du bist noch weiter.
Du bist auch dran, Jochen.
Du bist da dran, so. Lös.
Es ist so, pass auf, es gibt, man kann mit dem Zeigefinger die Haare so umwickeln. Das ist so irgendein psychischer Reflex, glaube ich. Wenn man konzentriert ist oder wenn man in irgendeiner Gedankensituation ist, keine Ahnung. Und das ist das Rapunzel-Syndrom, dass man sich die ganzen Haare so ausdreht. Verstehst du?
Nee. Finde ich aber nicht schlecht, die Lösung. Ja. Okay, also es geht um.
Wenn Leute gegenüber sitzen und ihre Haare
meine so mit dem
Zeigefinger so?
Ja. Okay. Die Haare ausreißen, ja? Okay. Haare rausreißen ist für dieses Syndrom gegeben. Also es muss stattfinden.
Ja.
Okay. Aber es ist nicht das, was du suchst. Das Syndrom. Ja. Okay, also geht es um die. Also geht es um das, was man mit den rausgerissenen Haaren macht?
Ja.
Ach, es geht darum, was man mit den rausgerissenen... Das ist eine sehr gute Frage. Sehr guter Hinweis.
Aber was kann man denn mit rausgerissenen Haaren machen?
Ah, das ist doch jetzt einfach.
Ja? Wieso? Mhm. Warte. Das ist einfach, echt?
Denk mal an Rapunzel.
Ja, jetzt sag mir nicht, das Rapunzel-Syndrom ist, wenn man sich die Haare rausreißt und eine Schnur daraus bastelt. Das ist doch
genau das.
Das ist doch Bullshit.
Und dann klettert man aus dem Fenster.
Ich habe noch eine andere Frage. Das Rapunzel-Syndrom, ist das ein medizinischer Begriff?
Ja. Also ich glaube, es ist ein umgangssprachlicher Begriff. In der Medizin wird es garantiert einen lateinischen Namen haben. Oder griechisch oder so.
Und ist das gefährlich, das Rapunzel-Syndrom?
Potenziell, ja.
Also Gesundheit, für die Gesundheit?
Wie gesagt, potenziell ja.
Okay.
Aber es hat nichts mit dem, es hat nichts mit Wunden auf dem Kopf zu tun, die dann entstehen, weil man sich die Haare rausreißt.
Ja, es hat nichts mit Wunden zu tun. Mhm.
Was ist das denn für eine Sauerei hier?
Wieso?
So eine Frage.
Das ich hätte sie auch anders formulieren können, dann hätte es auch Sinn ergeben. Also
ich möchte lösen, so.
Das hast du jetzt zum dritten Mal hintereinander gesagt. Ich bin
ja, aber diesmal jetzt. Weiß ich es wirklich.
Ja, warte, ich bin doch auch schon dran. Also, Haare rausreißen. Was passiert dann mit den Haaren? Gesundheit ist eventuell gefährdet. Dass man die isst.
Scheiße, das wäre meine Lösung gewesen.
Ist es das?
Ja, also ich lasse das mal gelten.
Nein,
wird ein bisschen
ich hab's gehabt. Jochen, fick dich. Ich habe auch die ganze Arbeit gemacht, komm schon.
Mann! Es ist die Tatsache, dass die Haare sich halt ansammeln, nachdem sie gegessen wurden. In manchen Fällen wird das Syndrom auch beschrieben. Ah. Oder, ne? Als das reine Essen, aber das hat eigentlich einen anderen Namen. Das heißt Trichophagie. Und ja, das kann negative Folgen haben. Es gibt relativ wenige Fälle, wo das beschrieben ist, dass es zu diesen entsprechenden Folgen kommt. Aber die gibt es und die können bis zu tödlichem Ausgang haben mit Magenperforation, Darmverschluss und so weiter und so fort, weil die Haare halt nicht verdaulich sind. Und wenn sie sich halt unglücklicherweise im Magen- oder Darmbereich sammeln in großer Menge, dann kann das sehr, sehr ungesund sein. Und ich sagte deshalb, Tiere, so ein bisschen in die Richtung geht das bei manchen Tieren, die ihr Fell putzen, oder die sich putzen, ihre Haare verschlucken und die dann, manche wirken sie hoch, ne, und so weiter und so fort, manche scheiden sie auf andere Art und Weise aus und so weiter und so fort, ja.
Ja, das ehrlich, ist Rapunzel-Syndrom. Herzlichen Glückwunsch, Etienne, ich bin schwerer Sportsmann. Das war sehr gut gelöst.
Wie kommst du auf die Idee, dass das dein Punkt war?
Das wüsste ich
wollte
auch
es
gerne.
Danach sagen. Das ist nicht mein Punkt.
Dein letzter Lösungsansatz war, sich die Haare auszureißen, eine Schnur daraus zu bauen und dann herunterzuklettern. War, glaube ich, die letzte Wortmeldung von dir aus dem Off.
Ich hätte es. Ist egal. Glaubt mir jetzt eh keiner.
Richtig.
Das ist richtig.
Leute, Phil hat sich gemeldet, ne? Phil. Wisst ihr,
wer Polizist?
Phil
ist? Der Polizist?
Ja! Was sagt also, er? Ich lese vor. Er schreibt, ihr Lieben, Bezug nehmend auf meinen Kommentar aus dem Ask Us Anything Dezember. Vielen Dank für eure doch sehr umfangreiche Antwort und eure Fragen. Ich werde versuchen, diese detailliert zu beantworten. Zum Thema Bordcomputer. Wir haben ja gefragt, was können die Polizisten mit ihrem Bordcomputer im Auto alles machen? Wir haben Smartphones, auf denen polizeiliche Auskunftssysteme installiert sind. Heißt, ich könnte das Kennzeichen eingeben und erhalte umfangreiche Informationen über das Fahrzeug, Fabrikat, Baujahr, Zulassung, den Halter und ob dieses Fahrzeug bzw. der Halter schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten ist. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, das Kennzeichen über Funk abzufragen, um die obergenannten Informationen zu erhalten. Natürlich könnte ich auch so Daten über Personen sammeln, zum Beispiel über die schöne Frau in dem Auto. Aber wie heißt es so schön, aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Ich bin in meinem polizeilichen Handeln an Vorgaben gebunden, ob diese nun gesetzlicher Natur sind oder auch Dienstvorschriften. Aha. Sollte ich also beim Abfragen der Daten der Frau, welche nichts mit der Wahrnehmung meiner polizeilichen Aufgaben zu tun habe, erwischt werden, drohen mir im schlimmsten Fall eine Enthebung aus meinem Amt mit allen Konsequenzen, Verlust der Pensionsansprüche und so weiter und so weiter. Das würde ich die nette Dame dann doch eher privat fragen. Generell kann man sagen, dass ich alle Daten zu euch abfragen kann, welche durch Behörden, Einwohnermeldeamt, Landesbetrieb Verkehr, Polizei erhoben wurden, aber auch nur zum Zwecke der Wahrnehmung meiner polizeilichen Aufgaben. Oder, um es einfach zu sagen, eure Personaldaten, wo ihr wohnt, ob ihr einen Führerschein habt und ob ihr schon mal verhaftet wurdet, etc. etc. Da gab es noch eine. Da geht's noch
so weit, ganz kurz ist ja. Ja, Moment, aber das ist ja soweit relativ unspektakulär.
Ja, das war ja naheliegend, dass man das kann, oder?
Aber ich wurde ja, ich weiß nicht, aber das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich wurde ja schon mal angesprochen von der Polizei, angehalten. Und dann haben die mich gefragt, ob ich irgendwie schon mal was mit Computern am Hut gehabt hätte. Und ich fand die Frage so komisch, weil ich wusste so überhaupt nicht, wo das herkommt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich. Als ich so 20 war oder so, ich formuliere es anders. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nee, aber da wurde mir vorgeworfen, dass ich mir illegalen Zugang zum Internet verschafft habe. Über illegale Anschlüsse oder so, was ich natürlich verneint habe, weil ich das natürlich auch nicht gemacht habe. Aber da gab es mal einen Anruf von der Polizei bei mir. Und das haben die dann offensichtlich festgehalten, dass es da einen Verdachtsfall gegen mich gab. Und irgendwann Jahre später, als ich in der Polizeikontrolle kam, wurde ich halt auf sowas Ähnliches angesprochen und habe mich gewundert, wo das aus heiterem Himmel herkommt.
Eigentlich zu welchem Zweck?
Wahrscheinlich haben die einfach nur irgendwie gesehen, aha, da ist dieses Auto, wir gucken das mal provisorisch an und da ist ein Eintrag, irgendwas mit Computern oder irgendwas mit Internet, was zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch was crazy Verrücktes war. Und dann haben die einfach mal geguckt und gefragt.
Oder die waren halt gerade aus irgendeinem anderen Grunde auf der Suche nach jemandem, keine Ahnung was, LKW-Ladung, Computer geklaut oder so.
Ja.
Und wenn sie jemanden anhalten und sehen bei dem irgendwas, was mit Computern zu tun hat, dann wird er gefragt.
Da würde mich auch mal interessieren, wie lange das dann da drin steht. Ob das so nach 20 Jahren gelöscht wird oder ob das for life da drin steht oder so. Ja. Naja. Okay, ich lese mal weiter vor. Er hat ja noch mehr geschrieben, ne? Zu Jochens Frage bezüglich des unauffälligen Verhaltens. Sollte ich dich dabei beobachtet haben, wie du ein Fehlverhalten an den Tag legst, kommt es darauf an, ob es sich dabei um ein strafbares Handeln im Sinne eines Verbrechens handelt oder um eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin gemäß des Legalitätsprinzips dazu verpflichtet, Straftaten auch in meiner Freizeit zu verfolgen. Bei Ordnungswidrigkeiten kommt es darauf an, ob wir im Verwarnverfahren alles bis 55 Euro Strafe oder im Bußgeldbereich alles ab 55 Euro Strafe sind. Wenn du zum Beispiel falsch parkst, kann ich nach meinem Empfinden entscheiden, ob du dafür belangt wirst. Solltest du aber zum Beispiel einen Rotlichtverstoß, nein Jochen, nicht im Bordell, begangen haben, sind mir die Hände gebunden. Generell lässt sich sagen, ruhig bleiben und nicht.
Moment, was heißt, die Hände sind mir gebunden? Heißt, er greift nicht ein?
Ne, er greift ein. So verstehe ich das.
Würde Sinn machen, ne?
Ja, weil das dann über 55 Euro Strafe, wenn du über Rot fährst, ne, ist ja über 55. Muss ja,
anders wird es ja keinen Sinn machen.
Generell lässt sich sagen, ruhig bleiben und nicht zu unauffällig wirken wollen. Das fällt nämlich auf. Ich zum Beispiel achte auf die Gesamtumstände. Nur ein Kindersitz und das Tragen einer Käppi würde bei mir nicht ausreichen.
Okay. Okay, aber das war ja so wirklich
man würde nicht aussagen,
wirklich für was?
Für die Unschuldsvermutung, schätze ich. Oder Schuldsvermutung.
Nein, es geht ja, es ging da, es ging tatsächlich darum, wie verhalte ich mich, damit ich nicht kontrolliert werde. Also wahrscheinlich bezieht er sich jetzt darauf, wen kontrolliere ich und wen nicht. Und da hat
ich hatte gesagt, damals ja gesagt,
ein Kindersitz.
Nee, ich hatte gesagt, dass ich gehört habe, dass wenn man eine Cap, eine Baseball-Cap trägt, dass man dann öfter angehalten wird als ohne. Weil, also, weil Kiffer oder weiß ich nicht, Drogen. Wie sagt man, Leute, die Drogen nehmen, häufiger Caps tragen als vermutlich der konservative Familienvater, der das nicht macht. Keine Ahnung.
Aber er bestätigt ja auf alle Fälle unsere Vermutung, dass man sich im Auto nicht unbedingt unauffällig verhalten sollte.
Ja, und aber jetzt denk doch mal darüber nach, was das bedeutet. Was denk doch mal darüber nach, was das bedeutet. Wenn er sagt, er kontrolliert Leute, wenn er glaubt, dass sie sich in Anführungsstrichen unauffällig verhalten. Wer sagt uns denn, dass er nicht die ganzen übersieht, die für ihn nicht auffällig genug sich unauffällig verhalten? Mit anderen Worten, 100 Leute tun so oder verhalten sich unauffällig und nur bei zweien bekommt er es mit.
Ja, er sagt ja, nicht zu unauffällig wirken wollen.
Ja, aber woran macht man das fest?
Ja, weil du halt Polizist bist und das lesen kannst. Zum Beispiel,
so ein typisch ist, wenn ein Polizeiwagen links oder rechts neben dir steht und du vermeidest den Blickkontakt, könnte ich mir vorstellen. So ganz
ich würde eher sagen, wenn der Polizist kommt ans Fenster, klopft an ein Fenster und sagt Hallo und du sagst, nee, danke, gut, was? Kein Problem. Und so antwortest
du. Bist ja schon dabei, dass du schon angehalten bist.
Nee, und es ging, das war wirklich, wir sitzen noch im Auto an der roten Ampel, die halten und ich weiß, du hast irgendeine Scheiße gebaut und
aber
wie
nicht kriege ich die dazu,
auf alle Fälle mich nicht zu kontrollieren.
Das heißt, ja, aber und das, nicht rübergucken ist doch auffällig, weil man guckt doch immer mal irgendwo rüber.
Natürlich ist das aus seiner Sicht auffällig, aber aus meiner Sicht, aus Autofahrersicht würde ich sagen, das ist eigentlich unauffällig, aber für ihn ist es auffällig. Also wissen wir gucken doch dann lieber den Polizisten an, wenn wir versteht ihr? Weil das ist dann für uns auffällig, aber für die nicht auffällig. Habe ich das einigermaßen erklärt?
Ich würde sagen umgekehrt.
Also Blickkontakt.
Wir brauchen einen Test. Wir müssen einen Test machen.
Ich habe das neulich getestet. Neulich
unauffällig
ist. Neulich bin ich es war Spätschicht. Ich bin nach einer Sendung nach Hause gefahren und links von mir stand die Polizei. Und dann habe ich gedacht so und weißt du was du jetzt machst? Jetzt guckst du die einfach mal an. Würde ich normalerweise nicht machen, da würde ich einfach geradeaus gucken und mich konzentrieren, mind my business. Und dann habe ich aber gedacht,
wie hast du die angeguckt?
Cool, ich war richtig cool. Ich habe einfach so rüber geguckt, als ob es einfach zwei normale Menschen wären. Also sind es ja auch, aber und dann habe ich einfach so rüber geguckt, aber dann auch den Blickkontakt für so ein, zwei Sekunden gehalten. Also nicht so kurz hingeguckt und weggeguckt, sondern einfach mir die beiden angeguckt, die da saßen und dann wieder so ganz gemütlich. Und da habe ich gedacht, und dann haben die auch geguckt und dann war alles cool und jeder ist seines Weges gegangen. Und ich glaube, die haben gemerkt, der Typ ruht in sich selbst. Der ist so unglaublich ausgeglichen. Der ist wie Ryan Gosling in Drive. Der hat keinen Dreck am Stecken, wobei Ryan Gosling in Drive Dreck am Stecken hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Die haben einfach gemerkt, nee, der kann keinen Mord begangen haben, der ist die Ruhe selbst am Steuer. Der würde doch nicht einfach neben uns fahren und uns einfach angucken. Versteht ihr, was ich meine? De facto habe ich auch keinen Mord begangen und war auch wirklich ruhig, weil ich ja wusste, dass ich nichts zu befürchten habe. Ich lese mal weiter vor. Die Polizei als Behörde macht gerade im Sinne der Digitalisierung aktuell große Fortschritte. Das umfasst nicht nur das Anschaffen neuer Einsatzmittel, Fahrzeuge, Computer etc., sondern auch neue Dienstprogramme. Dadurch werden Arbeitsprozesse optimiert bezüglich der Straftaten. Wenn man den Polizeinotruf oder direkt an der Wache anruft, werden die von euch genannten Informationen gesammelt und bewertet. Der Einsatz wird dann generiert und in eine Prioritätenliste gesetzt. Generell lässt sich sagen, dass Straftaten bzw. Gefahren gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit, also Mord, Totschlag, Raub, Körperverletzung, Feuer, am höchsten priorisiert sind und mit Sonderrechten gefahren werden. Sollte zum Beispiel der Hinweis eingehen, dass dein Nachbar seine Frau verprügelt, kannst du dir sicher sein, dass wir binnen kürzester Zeit mit mehreren Streifenwagen vor Ort sein werden. Zivilrechtliche Angelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikte werden dementsprechend hinten angestellt. Immer unter der Prämisse, dass sonst wichtigere Sachen zu tun sind. Bei Straftaten lässt sich sagen, dass wir auch immer dann sofort kommen, wenn der Täter noch vor Ort oder flüchtig ist.
Natürlich sollte man möglichst ehrlich sein. Ich erlebe es zum Beispiel immer wieder, dass Menschen bewusst oder unbewusst...
Moment, warte mal. Wenn der Täter noch vor Ort oder flüchtig ist,
ja.
trifft das nicht, schließt das nicht jeden Fall ein?
Hm.
Also entweder ist er vor Ort oder er haut ab.
Ja, aber kann ja auch sein, du läufst an einer Fensterscheibe vorbei, die eingeschlagen ist und siehst aber niemanden mehr. Und rufst an und sagst, da wurde...
Oder egal. Okay, wie geht's weiter?
Ich erlebe es zum Beispiel immer wieder, dass Menschen bewusst oder unbewusst falsche Tatsachen darlegen, damit die Polizei schneller kommt. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ein Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt ist und auch sonst keine Gefährdung besteht, wo der Anrufer von verletzten Personen spricht. Der Slogan der Hamburger Polizei lautet ja auch, in Hamburg schaut man hin. Wir leben davon, dass sich die Mitmenschen bei uns melden. Lieber werde ich 100-mal zu, nach subjektivem Empfinden, unwichtigen Sachen gerufen, als dass der Bürger sich nicht traut, die Polizei zu rufen und dann etwas passiert. Mhm. Ich kann natürlich nur für mich und meine unmittelbaren Kollegen sprechen, aber wir sind immer dankbar für Bürgerhinweise. Du darfst Leute, die Straftaten begangen haben, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, nennt man Festnahme durch jedermann. Aha. Mhm. Ich würde mich wirklich sehr freuen, euch auch in einer Podcast-Folge Rede und Antwort zu stehen. Ich denke, dass dies zu einem tollen Austausch führen wird. Im Gegenzug würde ich euch natürlich nach Absprache mit meinem Dienstherrn auch mal auf meine Wache einladen. Alter,
wenn ihr möchtet,
könnt ihr mir gerne eine private Nachricht schicken. Ey, was haltet ihr davon? Vielleicht können wir mit dem auf Streife fahren. Wie geil wäre das denn? Eine Podcast-Folge aus dem Polizeiauto. So wie in dieser Friends-Folge machen die das noch, weißt du noch?
Ja, aber das läuft doch niemand, oder?
Wie, hier Toto und Harry, die haben auch ein Kamerateam dabei.
Jetzt, wo du es sagst.
Das muss doch irgendwie machbar sein. Wir sind ja auch, also wir verhalten uns ja alle. Das Problem ist, wir sind zu dritt.
Ich glaube, im Moment,
dann kommt der Verbrecher. Wo soll denn der Verbrecher
corona-mäßig
hin? Ja, okay, das ist klar.
Und, aber wir müssen natürlich auch selber verhaften dürfen. Also das wäre natürlich auch eine Grundvoraussetzung.
Jeder von uns kriegt eine Waffe. Wir dürfen schießen, also wenn wir jemanden für
Handschellen, eine Weste. Ich brauche Sonderrechte. Ich möchte auch mal gerne andere kontrollieren und mit so einer Polizeijacke durch die Gegend gehen oder auf dem Polizeimotorrad fahren. Und
je dann mehr du redest, Jochen,
vor die Scheibe
hast keinen Führerschein,
du
oder?
Versaust uns gerade alles, was wir, wenn Phil das hört, ist das Thema schon erledigt jetzt.
Ja, aber überleg dir, du steigst von deinem Motorrad ab. Und dann
kannst du nicht Motorrad fahren.
So, jetzt mal ganz langsam. Klopfst an die Scheibe und man kennt ja diese Bewegung, so kurbel mal runter von außen. So, machen Sie mal die.
Das gibt's
du guckst zu viele Filme, Jochen.
Aber ey,
California Highway Patrol, glaube ich.
Und dann gehst du so langsam um das Auto rum. Das möchte ich machen, das ist doch geil. Tust du, als würdest du das Nummernschild so, oh, gucken wir mal. Und so.
Also wieder ein neuer Berufswunsch. Lieber Phil, vielen Dank erstmal für deine umfassenden Antworten. Wir machen das auf jeden Fall, dass wir dich mal als Gast in die Sendung holen und dann besprechen wir alles weitere. Georg und ich würden uns sehr freuen, mit dir mit auf Streife zu fahren.
Ja.
Danke. Ja gut, dann bin ich halt im Revier.
Du kriegst das Polizeimotorrad, Jochen. Ey,
Jochen, eine Stunde, bei aller Liebe, du bist eine Stunde im Revier und ich schwöre dir, du landest im Knaster. Die werden dich einfach einsperren, weil die wahnsinnig werden. Ich kann es mir kaum vorstellen.
Okay, Phil, das war echt vielen Dank.
Eine schnelle Frage. Was haben wir hier? Hi Leute, Max schreibt das. Danke für euren Content. Auf meinen langen Spaziergängen mit meiner Tochter im Kinderwagen kann ich sehr gut abschalten. Ich frage mich, warum er das dazu geschrieben hat, dass sie im Kinderwagen. Kann ich sehr gut abschalten und genieße die Zeit in vollen Zügen. Ich bin ein Late Adopter und habe sämtliche Folgen innerhalb der letzten 4 Wochen durchgehört. Meine Frage, es kommt zuweilen vor, dass Eddie oder Jochen eine Geschichte erneut vortragen, die es in einer älteren Folge schon gab.
Ja.
In Klammern, nein. Bei Georg ist mir das noch nicht aufgefallen. Fällt euch das als jeweiliger Zuhörer auf und ihr nehmt es hin oder könnt ihr euch tatsächlich nicht dran erinnern?
Ich glaube, diese Frage hatten wir schon mal.
Ich bin mir sicher, was war denn nochmal die Frage? Jetzt hast du mir meinen Joke weggenommen, Jochen, aber okay.
Entschuldigung.
Tatsächlich, wer Jochen und mich vielleicht etwas besser kennt, der weiß, dass das, wir haben sehr viele Sachen in unserem Kopf, so muss man das sehen. Jochen und du,
im Gegensatz zu mir,
ja,
haben sehr viele Sachen im Kopf.
Georg hat ein sehr kleines Gehirn, das muss man wirklich an der Stelle einfach mal sagen. Es ist wirklich unglaublich klein. Erbsenmäßig.
Wenn überhaupt.
Und sehr kompakt, sehr leicht abrufbar alles, was in diesem Hirn drin ist. Aber ja. Jochen und ich haben wirklich sehr umfangreiche Gehirnkanäle. Da sind Prozesse im Ablauf, das kann man sich teilweise auch gar nicht so richtig vorstellen. Und deshalb ist das manchmal schwierig. Das ist die Truce.
Aber das ist, glaube ich, man er sagt ja, er hat alle Folgen innerhalb von 4 Wochen gehört. Das ist natürlich logisch, dass etwas, was sich wiederholt, viel präsenter ist.
Und ja, ne?
Bei uns ist es ja so, dass wir die Podcasts im Laufe von 3 Jahren aufgenommen haben. Ne? Wir sind jetzt knapp beim 3-Jährigen. Und dass man sich natürlich nicht an jede Unterhaltung, die man irgendwann im Laufe von 3 Jahren geführt hat, erinnert, vor allen Dingen dann, wenn man sich halt überlegt, mit wem habe ich denn überhaupt über dieses Ding gesprochen? Ne? Weil bei Etienne ist es ja manchmal so, dann könnte es in einem Moin Moin vorgekommen sein. Ja. Oder man hat mit einem Kollegen darüber geredet. Oder man hat, keine Ahnung was, mit jemandem eine WhatsApp ausgetauscht. Und man weiß halt nicht immer genau, Moment, über das Thema kommt mir bekannt vor, aber das heißt ja nicht zwingend, dass man weiß, darüber habe ich mit dem und dem im Podcast gesprochen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der springende
Punkt. Ja, zumal, also einfach, wir leben in einer Pandemie, mein Leben ist unfassbar spektakulär. Und ich habe jeden Tag 10 neue, sensationelle Geschichten, die ich erzählen kann und entscheide mich trotzdem mal für die zwei Mal, wo ich mit dem Fahrradkurier aneinander geraten bin. Geht dich gar nichts an, schreibt, keine Frage, nur eine Rückmeldung. Ich habe jetzt aufgrund Eddies Empfehlung auch eine Gewichtsdecke und die erste Nacht damit war Bombe. Danke für den Tipp. Und da möchte ich einfach an der Stelle nochmal Danke sagen. Auch viele Leute haben mir Fotos von ihren Badewannenkissen geschickt und ich freue mich immer, wenn ich euch helfen kann, mit meinen Gadget-Vorschlägen euer Leben angenehmer zu machen.
Wir müssen einen Shopping-Podcast machen demnächst, wo wir nur solche Tipps machen und die Sachen dann selber verkaufen.
Ey, so eine Art Home-Shopping-Kanal, so QVC, aber nur mit so als Geheimtipps. Podcast. Also jetzt nicht irgendwelche Sachen, die eh kein Mensch braucht, irgendeine hässliche Bluse mit Fischen drauf oder so, sondern wirklich so die Geheimtipps, die man zu Hause hat. Jeder hat so
wie Kram. Spezifisch das ist mit der hässlichen Bluse mit Fischen.
Jeder hat doch zu Hause irgendwelchen Kran, den er über Jahrzehnte des Produkttestens sozusagen es geschafft hat, sich zu qualifizieren und einen begleitet. Das kann ein Waschlappen sein oder ein Shampoo oder ein Badewannenkissen oder irgendwas. Und ich finde, das sind wirklich die wertvollen Tipps.
Hm? Wo wir gerade bei wertvollen Tipps sind, ich muss einen Tipp noch loswerden, bevor ich das wieder vergesse, weil ich es die letzte Woche ein bisschen geschaut habe. Und das ist die Serie Grand Tour oder Grand Tour, wie man es nimmt, der Nachfolger von Top Gear. Kennt ihr dies?
Ja. Also ich kenne Top Gear und ich weiß, dass es einen Nachfolger gibt für Amazon. Ne?
Finde ich großartig. Das ist eigentlich eine Sendung, eine Autosendung. In der Sendung geht es um Autos und ich finde es deshalb interessant, weil ich überhaupt kein besonderer Fan von Autos bin oder ein großes Interesse an Autos hätte und die Sendung trotzdem sehr, sehr gerne schaue. Obwohl dort ständig und von den Autos, die mich interessieren, werden dort im Prinzip keine überhaupt besprochen. Das sind fast immer nur irgendwelche 200.000 Euro Superkarren, die mich halt null interessieren. Weil ich mir jedes Mal denke, das wirst du dir eh in deinem Leben nie leisten können. Also interessiert es dich auch nicht. Das mal zu sehen ist eine Sache. Oh, sieht schick aus. Das aber in jeder Folge zu sehen, wird irgendwann öde. Nur sind die so unterhaltsam, dass ich spontan an uns denken musste. Wir ja ebenfalls sehr unterhaltsam sind.
Wie heißt denn der? Da ist so ein ganz berühmter Typ, auch so ein bisschen leicht kontroverser Typ dabei, der...
Jeremy Clarkson.
Wie heißt der?
Jeremy Clarkson. Ist der kontroverseste von den dreien, würde ich mal sagen.
Jeremy Clarkson.
Das ist der auch der Grund war, warum sie bei Top Gear wurde er
rausgeflogen. Ja, genau, der ist das.
Und deswegen sind sie dann zu Amazon und dort gibt es eben auf Prime diese neue Variante, die eben nicht mehr Top Gear heißt, sondern Grand Tour. Und wo sie dann auch ein anderes Konzept haben und jetzt mittlerweile relativ viele Sendungen machen. Normalerweise ist die im Studio und dann stellen sie halt Autos vor. Und manchmal gibt es so eine kleine Challenge, dass sie halt sagen, wir bauen uns jetzt, keine Ahnung was, wir bauen uns ein Amphibienfahrzeug aus dem Auto und unser Budget dafür ist halt 5.000 Pfund oder irgend sowas in der Art. Ne? Also so ein bisschen was, was eben nicht nur ein Autotest ist. Hm. Und dann gibt's Specials, wo sie mit bestimmten Bedingungen halt irgendwo in der Welt unterwegs sind. Es gab eins in Botswana, also das war noch zu Top Gear Zeiten. Es gab eins, wo sie durch Botswana unterwegs waren oder in Indien, USA Special, sowas gab's. Und das ist im Prinzip nur so eine Roadshow ist das falsche Wort. Egal, also wo sie halt einfach von A nach B fahren und alles beschreiben, was sie machen. Und da dachte ich mir, wenn wir irgendwann mal eine Fernsehsendung machen, dann machen wir das, Jungs. Unseren Podcast auf die Straße bringen und irgendwo hintouren, entweder mit Autos oder von mir aus mit Fahrrädern, Moped, zu Fuß, wie auch immer. Das machen wir.
Mhm. In Polizeiuniform aber.
Genau. Jochen mit dem Polizeiauto. So eine Art,
kennt ihr noch Cannonball? Mit hier Burt Reynolds, Cannonball-Fieber.
Kenn ich.
Auf dem Highway ist, ja ist die Hölle, ne? Los. Ja, aber sowas fände ich geil.
Ich fand, kennt ihr, wie heißt die? Von Pol zu Pol. Kennt ihr das noch? Das ist mit Michael Palin. Also Michael Palin ist einer von den...
Ja, das kenne ich. Von Monty Python, der Typ.
Von Monty Python, genau. Wo er vom Nordpol zum Südpol so einen Reisebericht im Prinzip macht. Ja. Und es gibt keine Ahnung,
10, 15
Folgen. Und es ist halt mega spaßig, dem zuzugucken alleine. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bei uns ist ja quasi dann die dreifache Menge an Spaß, dann ist das etwas, wir müssen jetzt nur noch, wer von euch einen Fernsehsender besitzt? Oder Jeff Bezos, wenn du zuhörst.
Aber brauchen wir
nicht. Ihr könnt das Konzept kaufen.
Könnt ihr kaufen? Also ich besitze einen, aber ich kann mir es nicht leisten.
Ach so, Mist, ja. Shit. Und das kann man sich auch nicht so leicht leisten, ne? Also Grand Tour war, glaube ich, über 100 Millionen oder so, glaube ich, haben sie dafür bezahlt.
Es gibt auch hier, wie heißt denn das, ganz bekannt von Ewan McGregor, Long Way Motorrad, Round, ne? Mit dem Motorrad. Ganz bekannten Motorradreisefilm, wo er mit einem Kumpel auf irgendwie zwei BMW-Motorrädern in 150 Tagen, ich weiß nicht mehr genau, so 30.000 Kilometer um die Welt fährt. Und von London bis in die Mongolei, nach Alaska, Kanada und so weiter und in die USA. Und das haben die auch so eine Doku gemacht, die auch sehr, sehr geil ist. Long Way Down heißt das.
Fangt vielleicht mal irgendwo irgendwas Kleines an. Also es muss ja jetzt nicht direkt eine Reise nach Botswana sein. Das ist ja auch mit einer Menge an Geld und an Kosten und so verbunden. Wir können ja vielleicht einfach mal ins Erzgebirge.
Ja.
Oder so. Als erstes Trip. Ja, es ist halt vom Budget her geringer, als wenn jeder von uns sich ein Bentley für 25.000, 25.000 kriegen wir kein Bentley. Ne?
Der kriegt einen Reifen vom Bentley für 25.000.
Ja, vermutlich. Das wäre bei Jochens App, wenn man am Reifen erkennt, was für ein Wagen das war. Können wir vielleicht auch
damit. Das war eine scheiß Idee.
Ja, also das nur für den Fall, also A war das der Tipp, schaut euch das an. Es wird euch, glaube ich, gefallen, wenn euch unser Podcast gefällt, weil die noch unterhaltsamer sind als wir drei. Und B, wenn euch ein Fernsehsender gehört oder ein gigantisches, milliardenschweres Internetportal, meldet euch bei uns. Wir sind bereit zu verhandeln.
Mhm. Also, gut. Ja, wir verhandeln aber knallhart, das müsst ihr schon wissen. Ja,
also. Das stimmt. Also wir lassen uns nicht für ein paar Euro hier
auf gar keinen Fall
speisen.
Ja. Liebe Patreons, vielen Dank für die Unterstützung. Das macht uns richtig Freude. Wir nehmen gerne weitere Fragen auf. Patreon könnt ihr werden, indem ihr uns unterstützt. Und dann bekommt ihr jeden Donnerstag um 0 Uhr, also einen Tag vor allen anderen Stümpern, schon die Folge serviert von uns. Und vielen Dank.
Hast du so Zuhörer ganz Stümper genannt?
Stümper. Ja, das hat mich gerade auch gewundert.
Das Warum? Kam so aus
der Stümper
so
das ist mir so nebenbei.
Wieso hast du die einfach ganz beleidigt? Ungewohnt. Einfach so nebenbei beleidigt.
Der Rest. Die anderen, die Freitagsstümper.
Also das nebenbei Beleidigen von Zuhörern ist ja völlig legitim, aber mit Stümper, so einfach so, als wäre es nichts.
Fragwürdig.
Respekt.
Ja, noch Respekt. Ja, naja.
Kudos, Jochen. Ist das Teil deines Imagewandels? Oder ist der noch nicht abgeschlossen? Zu dem Imagewandel gehört ja auch, dass du in jeder Folge einen neuen Beruf wahrnehmen möchtest.
Beim letzten Mal war es, glaube ich, Benjamin Blümchen. Ja, kannst du ein eigenes Hörspiel rausnehmen. Jochen Domenikus wird Polizist, Jochen Domenikus der Zirkusdompteur, Jochen Domenikus macht einen Flohmarkttisch, Jochen Domenikus beim Arzt, Jochen Domenikus beim Reifendruck messen. So Leute, ich muss los.
Ja, ich muss noch ganz kurz sagen, vielen Dank an Rode für den Rodecaster Pro. Das ist das Herzstück unserer Produktion. Da kann man auch mehrspurig aufzeichnen. Man kann das Ganze auch ganz gemischt lassen. Man kann es auch hinterher nachbearbeiten. Das Ganze wird auf einer SD-Karte aufgenommen. Man kann es an Rechner anschließen. Geiles Teil, guckt es euch mal an. Und mehr Informationen zu der Partnerschaft mit Rode und dem Rodecaster Pro dann in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Das sollte noch gesagt sein.
Ich kenne nur einen Rode und der spielt bei der Eintracht. Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.